Die KK-Gruppe, hört man das? Ja. Die KK-Gruppe NET hat für die heutige Veranstaltung zur Wahl einen Redakteur des Gegenstandpunktes eingeladen, der auch gleich weitermacht. Davor habe ich noch zwei Ankündigungen in eigener Sache. Wir bieten an, die Diskussion fortzusetzen, nächsten und übernächsten Mittwoch. Dafür liegen die Handzettel aus. Thema ist dort nach der Wahl. Der Wähler bekommt, was ihm auch versprochen wurde. Zweite Ankündigung, es gibt hier ein Raummikrofon. Man versteht sich deutlich besser, wenn das benutzt wird. Also wenn jemand was sagen möchte, sich kurz melden. Ich hoffentlich sehe ich es dann. Und dann kann er hier mit Mikrofon reden. Dann ist er viel besser zu verstehen. Okay, Usina.
Hallo, ich bin Usama Tarabin, Redakteur der politischen Vierteljahreszeitschrift Gegenstandpunkt. Herzlichen Dank an die KK-Gruppe NET, dass sie uns eingeladen hat. Bevor ich anfange, auch noch zwei Hinweise in eigener Sache, zwei Arten von Lektüre-Tipps. Das eine ist, in unserem Verlag gibt es ein Buch, oder von unserem Verlag gibt es ein Buch zu kaufen, das heißt Demokratie, die perfekte Form bürgerlicher Herrschaft. Da wird systematisch ein ganzes Buch lang unsere Theorie, unsere Argumente werden da ausgebreitet dazu, was Demokratie ist, wie sie zur ökonomischen Staatsräson passt und so weiter. Also ganz systematisch von der Pike auf der Gegenstand behandelt, den ich heute nur so schlaglichtartig mir zum Gegenstand mache. Daneben, wer von euch die Zeitschrift nicht sowieso liest, sei darauf aufmerksam gemacht. Im Prinzip seit Anfang des Jahres, die erste, zweite, jetzt die dritte Nummer, die jetzt dieser Tage erschienen ist, ist das Thema Demokratie, demokratische Wahlen fortlaufend ein sehr umfänglich behandelter Gegenstand, auch in der, eben in den aktuellen Heften. Und da nicht so ableitungsmäßig systematisch, sondern anhand der Gegenstände, die in dieser Republik die politischen Gemüter erregen, die anhand der Gegenstände, die eben Themen sind im Diskurs zwischen oben und unten und zwischen oben und zwischen unten und unten und so weiter. Okay, also zum Vortrag. Die These ist klar. Da haben die Freunde von der KK-Gruppe an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen. Da brennt nichts an. Wählen ist verkehrt. Die ist nicht erläuterungsbedürftig, sondern jetzt kommt alles drauf an, kann man das untermauern, belegen, anspruchsvollerweise vielleicht sogar begründen. Und eine kleine methodische Vorbemerkung. Man soll mal wenigstens versuchsweise eine Selbstverständlichkeit nicht gleich theoretisch, womöglich dann auch praktisch wegschmeißen, die einem ansonsten bei jeder Gelegenheit total vertraut ist, wenn man mal wieder die Möglichkeit, die Erlaubnis, die Gelegenheit dazu hat, etwas auszuwählen. Da weiß jeder Mensch, dass man was auswählen darf, zwischen verschiedenen Alternativen sich entscheiden darf, kann, einem das angeboten ist, was das wert ist, das steht und fällt mit dem, was zur Wahl steht. Insofern unsere Kritik am Wählen, an der ganzen Veranstaltung, diese Behauptung, Wählen ist verkehrt, die fällt damit zusammen, dass wir das für kritikabel halten, was überhaupt zur Wahl gestellt wird. Und das will ich ganz ausschnittweise bezogen auf ein einziges Thema und opportunistischerweise auch nur bezogen auf die Parteien, die nach menschlichem Ermessen die Aussicht haben, im nächsten Deutschen Bundestag zu landen, durchführen. Und zwar habe ich mir überlegt, ich beweise bloß anhand der Aussagen dieser Parteien, von der C-Partei über die SPD, die Grünen, die FDP, die AfD, die Linkspartei, zur Diesel-Affäre, dass Wählen ein Quatsch ist. Und zwar deswegen, weil schon allein bloß an diesem einen Punkt, und das ist ja wirklich bloß ein, gar nicht mal das Wahlkampfthema, wird nämlich umgekehrt deutlich, für wen sie was taugt, die Wahl, diese großartige Errungenschaft. So, ich weiß nicht, ob ihr das, dieses sagenhafte Fernsehduell zwischen Merkel und Schulz mitgekriegt habt, auf das beziehe ich mich, wenn ich über die rede. Und am nächsten Tag musste man ja oder durfte, wie auch immer, Zeuge werden dessen, dass sich die fünf anderen da auch noch so eine Schlacht geliefert haben. Okay, dann fange ich mal mit der Merkel an. Die hat also angesprochen auf diese Diesel-Affäre gesagt, in der Art, wie man sie kennt. Ich bin entsetzt, ich bin stocksauer. Ein Pfeiler, ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft, des Exportweltmeisters Deutschland, ist in Gefahr geraten. Das halt hier ganz blöd. Ich weiß nicht, ob euch das nicht auf den Geist geht. Dann roll ich es noch ein bisschen weiter weg vielleicht. Oder näher ran sogar. Ach Gott, immer macht man alles falsch. Ein Pfeiler, ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft, des Exportweltmeisters Deutschland, ist in Gefahr geraten und damit hunderttausende Arbeitsplätze in Deutschland, Menschen, die für nichts können, die nichts dafür können. Die Automobilindustrie hat einen Scherbenhaufen hinterlassen, den wir wieder aufbauen müssen, aber so, dass die Beschäftigten nicht darunter leiden. Jetzt nicht gleich abwinken und sagen, ach, CDU, habe ich eh nichts mit am Hut, oder ach, weiß man doch, alles Larifari. Mal einen Moment lang ernst nehmen, was die einem erzählt, und dass sie das meint als schlagenden Grund dafür, nächsten Sonntag neben ihrer Partei oder da in dieser Spalte, wo ihre Partei in dieser Liste steht, ein Kreuz zu machen. Was tischt diese Frau einem eigentlich auf? Ich bin entsetzt, ich bin stocksauer, ein Pfeiler, ein Hauptpfeiler unserer Wirtschaft ist in Gefahr geraten. Wie ist der denn in Gefahr geraten? Ach so, ja, richtig. Die haben beschissen wie die Weltmeister auf technologisch allerhöchsten Niveau, organisiert, jahrelang, es hat perfekt geklappt. Der Beschiss hat drin bestanden, dass man so tut, als ob man Grenzwerte einhält, die dann diese Autos im wirklichen Einsatz nicht einhalten. Grenzwerte für den Ausstoß von so Zeug, von dem man jetzt irgendwie ziemlich sicher sein kann, wer es einatmet, tut sich damit keinen Gefallen. So. Also, erste Zusammenfassung. Die Frau sagt, sie regiert ein Land und sie will das Land weiter regieren. in dem nicht nur irgendwelche kleinen Ganoven, sondern sagt sie, es ist jetzt nicht meine Behauptung, sagt sie, die tragenden Pfeiler dieser Nation, die Hauptpfeiler dessen, was dieses Land reich und mächtig macht und so stark, dass es vor Kraft kaum laufen kann. Die betreiben eine Art von Produktion, offenbar für einen Zweck, der ist von denen aus, es ist wiederum nicht, dass ich das denen nachsagen würde, weil ich immer alles schlecht machen will, sonst sagt mir die Merkel, die sich ein Zweck, der sich von denen aus schlicht nicht damit verträgt, auch nur irgendeine Grenze für das Ausblasen von Gift in die Atemluft einzuhalten. Eine wüste Aussage darüber. Erstens, was für Zwecke? Jetzt noch gar nicht dem Inhalt nach, wie sind sie genau beschaffen, aber womit sind sie notwendigerweise offenbar verbunden? Mit der blanken Rücksichtslosigkeit gegenüber so einem in gewissermaßen elementaren Bedürfnis. Der Mensch, der muss nun mal atmen. Und das nicht als Ausnahme, sondern als Regel. So, wer jetzt noch nicht erschrocken ist, dem sagt die Merkel gleich das Nächste. In Gefahr geraten. Wie gesagt, nicht dadurch, dass die so eine Gemeinheit gemacht haben, sondern in Gefahr geraten ist die ganze Kiste jetzt dadurch, dass es aufgeflogen ist. Und jetzt sind sie in Gefahr geraten, nämlich hunderttausende Arbeitsplätze von Leuten, die nichts dafür können. Gut. Sie will so verstanden haben, ein Lob, zumindest eine moralische Exkulpation, also eine Entschuldigung für die vielen ehrlichen Typen, die da arbeiten, Hunderttausende. Macht richtig eine Scheidung, die Gangster im Management und die vielen, die überhaupt für nichts können. Wenn man jetzt wieder kurz innehält und sich fragt, was erzählt die einem da eigentlich, dann sagt die ja nicht weniger als das, dass dieses ganze Gerede von Deutschlands wirtschaftlicher Erfolg beruht auf dem Engagement der Arbeitnehmer und darauf, dass die so qualifiziert und so engagiert und so motiviert sind, dass das alles ein Quatsch ist. Indem die können nichts dafür, was ja richtig ist, die haben auch von nichts gewusst, was ja richtig ist, steckt ja immerhin, dass dieses wüste Treiben der Unternehmen beruht darauf, dass ihnen Hunderttausende von Dienstkräften zu Gebote und zur Verfügung stehen, die einfach machen, was man ihnen sagt. Die ganze Qualifikation, die sie haben, besteht darin, dass die auf Kommando wirtschaften. Und noch nicht mal wissen, was sie da tun. Arbeiten heißt Dienst erfüllen. Und das freie Hantieren damit, Disponieren damit, das ist dann Sache der Unternehmen. Wieder keine so liebenswerte Auskunft über diese Nation. Und zu dem Disponieren, und das sagt mir die Merkel schon wieder, und wieder ist es nicht so, dass ich hier aus der hohlen Hand mal ein bisschen hetzen würde. Zu diesem Disponieren gehört offenbar ganz selbstverständlich dazu, dass wenn die Unternehmen es aus welchen Gründen auch immer, jetzt womöglich, weil sie ökonomisch in Schwierigkeiten geraten, wenn sie warum auch immer es für angemessen halten, dann schmeißen sie Hunderttausende raus. Sagt die sagt, Hunderttausende Arbeitsplätze sind in Gefahr. Und da weiß ja jeder, es ist nicht so, dass dann morgens der Arbeitsplatz sich in Luft aufgelöst hat, sondern dass man entlassen wird. Also eine wunderbare Mischung. Produktionszwecke regieren hier, die systematisch mit der totalen Rücksichtslosigkeit gegenüber der Physis der atmenden Menschheit verbunden sind. Ein Produktionszweck, der zugleich damit verbunden ist, dass die, die dann wirklich arbeiten, einfach Dienst nach Vorschrift machen und wirklich nichts mit ihrer Arbeit und mit ihren famosen Produkten zu tun haben, außer eben dies, sie haben zu machen, was man ihnen sagt. Und zugleich sind sie diese treu doofen Dödel mit Haut und Haaren davon abhängig, dass die Unternehmen der Meinung sind und bleiben, die können wir gebrauchen. Weil ja arschklar ist, wenn sie entlassen werden, dann sind sie nicht mehr einfach nur nicht auf der Arbeit, sondern dann haben sie ausgelutscht. Dann sind sie ihre ökonomische Existenz los. So. Das ist das wüste Bild, was die Kanzlerin von ihrem Land zeichnet. Es kommt der Anstiftung zur Dummheit gleich. Was sie beansprucht als den Gesichtspunkt, unter dem er das alles, was sie an sachlichen Auskünften gegeben hat, mal nehmen soll. Die sagt das ja alles nicht um, bestimmt nicht um irgendeine Auswanderungswelle loszutreten oder sonst irgendwas. Sondern worauf sie raus will, was war's? Scherbenhaufen, den wir wieder aufbauen müssen. Aber so, dass die Beschäftigten nicht darunter leiden. Jetzt, die führt einem vor, erstens von welchen offenbar rücksichtslosen gegenüber den Mitarbeitern und gegenüber der atmenden Menschheit rücksichtslosen Zwecken, die Leute abhängig sind. Und diese gnadenlose Abhängigkeit, von der beansprucht sie, und es war einfach so, wie sie weiterredet im nächsten Satz, dass man aus der den verrückten Schluss ziehen soll, dass man die Abhängigkeit von diesen wüsten Interessen verwandeln soll, gleich selber nehmen soll, als einen Grund dafür, für die Parteilichkeit dafür, dass die Erfolg haben. Weil man hängt ja davon ab. Es ist ja so, dass wenn die stolzen Automobilfabrikanten made in Germany ausgehaucht haben gegenüber der Konkurrenz, aus welchen Gründen auch immer, dann stehen diese Hunderttausende und die ganzen Millionen in den angrenzenden Industrien schön blöd da. Die ganze Abhängigkeit, da führt sie vor, wie schädlich das ist. Aber sie sagt, wenn man mal an der Abhängigkeit von solchen Interessen bloß die Abhängigkeit noch festhält, dann ist doch arschklar, muss man dafür sein, dass diese Unternehmen in ihrem Treiben und in ihren Zwecken weiter, wieder und weiter Erfolg haben, weiter wirtschaften können. So wie bisher. Weil alles andere kann keiner wollen. Ohne dass sie dafür argumentiert, sie argumentiert gleich so, als ob es ein und dasselbe wäre. Aus Abhängigkeit von etwas mit Parteilichkeit dafür gleichzusetzen. Und da hat sie was im Angebot. Nämlich den Scherbenhaufen, den wir jetzt wieder aufräumen müssen, und das ist ein hochinteressantes Wir. Ist nämlich arschklar, wen die mit wir meint. Jedenfalls nicht uns. Und führt einfach so den Menschen und stößt ihn mit der Nase drauf, dass es weh tut eigentlich. auf die nächste Abhängigkeit, in der er steckt. Weil die ganze Lage, die sie so serviert, naja, ihr habt immer schön Dienst nach Vorschrift gemacht und die Unternehmen sind reich geworden, ihr nicht, und jetzt seid ihr womöglich ganz ohne Existenz. Das schließt logischerweise ein, dass sich um den angeschlagenen Automobilstandort, um den sich jetzt jeder Kreti und Pleti Sorgen machen soll, jeder Hinz und Kunz, dafür zu sorgen, dass der aus seinen Schwierigkeiten rauskommt, das können natürlich nicht Hinz und Kunz. Sobald man die ungute Gleichung macht, ich bin von was abhängig, also bin ich parteilich dafür, dass das, wovon ich abhängig bin, so seine Bedingungen vorfindet, dass es gut geht, dass das Gewinne machen weiter klappt. Dieses Gewinne machen, was mit Gesundheitsbedrohung und mit einem wüsten, rücksichtslosen Umgang auch mit der Mitarbeiterschaft ausweislich dessen, was Merkel sagt, einhergeht. Jetzt muss ich drum bangen, dass diese Zwecke weiter ihren Gang gehen. Und dieses, ich bange darum, dass die weiter ihren Gang gehen, soll gleichbedeutend damit sein und ist gleichbedeutend damit, dass man der Politik, die überhaupt bloß qua Macht in der Lage ist, sich drum zu kümmern, sich dann auch drum kümmert. Und so bringt die Merkel, indem sie rotzfrech die Leute auf die doppelte Abhängigkeit hinweist, in der sie stehen und von der sie, ausweislich dessen, was sie sagt, nichts haben. Soll das, diese doppelte Abhängigkeit, einerseits vom ökonomischen Erfolg der Unternehmen, von denen dieses ganze Land lebt, und damit und dabei die Abhängigkeit von einer Politik, die sich um die Bedingungen dafür kümmern soll, dass die Erfolg haben, soll das der beste Grund dafür sein, dass man sagt, dann sollen es die auch machen. Wenn das kein Grund ist, dafür zu sein, dass die das Land regiert, in dem der normale Mensch mit seinen nicht sehr weitreichenden Interessen. Und wie gesagt, hier hatte man ja erstmal wirklich bloß die ein bisschen sauber atmen und vielleicht als einer, der Automobile zusammenschraubt, ein Mindestmaß an Existenzsicherheit haben. Das ist offenbar nicht zu haben in dieser Nation. Das ist der ganze Gegenstand und der ganze Ausgangspunkt. Und das mutet sie ihrem Publikum zu, dass es so blöd ist, auf die Schlussfolgerung zu machen, auf die sie raus will. Also lass dich von mir regieren, guter Mensch. Der Schulz war ja auch noch da. Dem ist eingefallen, das ist ja der deutsche Fachmann für die kleinen Leute. Bei ihm sind jetzt immer Handwerker im Haus gewesen. Und das kommt einem immer so doof vor, aber er hat es ja nun mal gesagt. Ich hatte kürzlich Handwerker im Haus. Die kamen alle mit kleinen Vans, alle Diesel. Die fragen mich, gibt es Fahrverbote? Muss ich dafür zahlen? So, jetzt was ist das? Also erstens, er lässt sich von der Merkel da nicht die Butter vom Brot nehmen, wenn die sagt, sie kennt die betroffenen Hunderttausende in der Automobilindustrie und Millionen insgesamt noch bei der Zulieferei. Da fällt ihm die nächste Gruppe von Betroffenen ein, nämlich auch der gute deutsche Dieselfahrer ist offenbar eine ziemlich verratzte Figur. Weil
auf kein Woher, kein Wohin, einfach ist doch selbstverständlich. Sich einfach ein Auto neu kaufen, weil sich rausstellt, das ist eine Rußschleuder, das hätte man sich nicht ausgedacht. Mit der will man nicht fahren, vielleicht mit der kann man oder darf man dem nicht mehr überall rumfahren. Dass man sich dann ein neues kauft, das ist so fraglos, ist das ausgeschlossen. Ja, auch klar ist, diese Dinger, auf die ein Großteil der Menschheit angewiesen ist, die sind nicht dafür da, dass sie damit rumfahren, sondern dass sie damit rumfahren müssen, ist dafür da, dass die Unternehmen ihre bekanntermaßen stolzen exportweltmeistermäßigen, hauptpfeilermäßigen Gewinne machen. Und das schließt ein, dass das Zeug so teuer ist, dass jeder weiß es von euch, kaum leistet man sich mal so eine Karre, muss man anfangen, auf die nächste zu sparen. Und es wirklich eine katastrophische Vorstellung ist für viele, wenn es dann demnächst Fahrverbote gibt, dass sie mit dem Ding dann nicht rumfahren können mehr. So, schön. Warum, wann auch immer, wie Fahrverbote dann erteilt werden, muss der Mensch auch nicht weiter wissen, der Schulz bescheinigt ihm, du bist ganz schön in der Zwickmühle. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Worauf kommt er? Was war die Lösung? Was war das Angebot, das er denen macht? Auch noch angesichts dessen übrigens, dass viele Leute offenbar jetzt schon ziemlich gekniffen sind, weil ihre Diesel im Wiederverkaufswert quasi unten in die Kellergarage jetzt geparkt sind. Das Zeug ist nichts mehr wert. So, gut. Was hat der Schulz als Retter und Rächer des kleinen Mannes ihm anzubieten? Und auch der, auch bei ihm ist so klar, sein unschönes Bild, was er malt, oder den unschönen Teil, den er zu dem Bild noch hinzufügt, das die Merkel ja schon ausgiebig ausgepinselt hat, von der von ihnen gemeinsam regierten Nation. Das wollte er ja wieder nicht als Argument dagegen ins Feld geführt haben, wie hier produziert und verbraucht wird, also dann rumgefahren wird mit den Autos, sondern als Argument für sich. Die ganze Vermittlung dieses nicht sehr leicht vermittelbaren Anliegens, was er da hat, auf der Basis soll man dann ihn wählen, bestand in der Vokabel Musterfeststellungsklage. Die SPD neulich schon mal einführen wollte. Und er ruft bei Heiko an, Heiko Maas, und der sagt ihm dann, das könnte man womöglich relativ schnell verabschieden. So, Musterfeststellungsklage. Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, am Tag danach hat sich die Journalie ziemlich einen Mund zerrissen drüber. Haha, das ist mal wieder typisch deutsch, so eine Vokabel, kaum einer kann sie aussprechen, Musterfest, ein Bürokraten, chinesisch und sonst was. Welches Publikum soll sich denn da dadurch hinreißen lassen, dann die SPD zu wählen? Na gut, wenn das eine mal beiseite lässt, dass Journalisten, die schon dieses Wort für schwer halten, eigentlich eine etwas üble Selbstauskunft geben, was die Beherrschung ihrer Muttersprache anbelangt. Wenn sie einfach ihrem Publikum unterschieben, das kann damit, das verwechselt schon die dritte mit der vierten Silbe. Worüber sie aber wirklich reden, ohne es zu kapieren, das ist eine ganz andere Diskrepanz als die zwischen schwerem bürokratischem Kauderwelsch und dem bodenständigen Dieselfahrer, der mal wieder nichts kapiert. Die Diskrepanz ist nämlich eine in der Sache. Mal ernsthaft, einer, der in diesen Schwierigkeiten steckt, die der Schulz ausmalt, das mal für einen Moment ernst genommen? Wie sollten dem damit geholfen sein? Was hat denn das überhaupt damit zu tun, dass womöglich, wenn er dann doch wieder in die Regierung kommt oder seine Partei, die SPD, mitregiert, ein Gesetz erlassen wird, des Inhalts, dass auch in Deutschland demnächst das Rechtsinstitut der Musterfeststellungsklage eingeführt wird. Man also modifiziert im Verhältnis zu dem, wie es jetzt ist, den Rechtsweg beschreiten darf. Wer wirklich vor dem Scherbenhaufen steht mit seinem Diesel, wenn, der ist nicht bedient, wenn er wirklich auf sein Interesse, wenn er an dem festhält. Auch der wird vom Schulz zu einer Verwechslung richtiggehend animiert, aufgefordert. Nämlich die Hilflosigkeit, die ökonomische Zwangslage von mir aus, in der er steckt mit Diesel, und er kann ihn im Prinzip jetzt schon nicht mehr gescheit verkaufen, wenn man ihn verkaufen will. Und wer weiß, was demnächst wird. Übrigens, da ist alles mit rechten Dingen zugegangen. Da gab es zu allem ein Gesetz und eine Durchführungsbestimmung, und er hat das Ding gekauft vertraglich und er musste es dann zahlen und alles ging seinen Gang. Es ist absurd, was er der Menschheit anbietet, nämlich nimm mal deine blöde Lage als Ausweis einer Rechtslücke. Betrachte die mal unter dem übergeordneten Gesichtspunkt dessen, dass da noch irgendeine Regelung gefehlt hat. Und auch das ist eine gemeine Mischung aus, die Menschen werden da auf eine Sache angesprochen, die fraglos so ist, weil wenn er sagt, Fahrverbot und Schadenersatz und muss ich jetzt und weiß der Teufel was, dann stößt ja wiederum er die Leute auf so einen anderen süßen Aspekt des Lebens in Deutschland. Nämlich, dass egal welches Interesse man hat, am Rumfahren, am was weiß ich, gesund leben, wie auch immer, seine Arbeit machen können, dafür das Auto benutzen müssen und so weiter. Ob das gilt, ob man damit durchkommt, wie weit man damit kommt, das ist eine Frage des Rechts, das man auf seiner Seite hat oder nicht. Andere Interessen als die erlaubt sind, womöglich dann, nachdem man sich bis sonst zu einer Instanz durchgeklagt hat, gibt es nicht in dieser Nation. Das ist, und da ist völlig scheißegal, wie dringlich oder undringlich, vernünftig oder unvernünftig, elementar oder abseitig dieses Interesse ist, auch in seinem trostlosen Kampf um irgendwelchen Schadenersatz seitens der Autohändler oder Autobauer, ist der Mensch auf den Rechtsweg verwiesen. Was bloß heißt, dass er ihn bestreiten darf, wenn er ihn überhaupt beschreiten kann. Was rauskommt, entscheidet sich dann. Und wenn es abschlägig beschieden wird, dann ist scheißegal, ob er ruiniert dasteht oder nicht. Das gilt in dieser Nation nichts. In dieser Nation gelten Interessen, insofern sie dem Recht genügen, aus. So. Daran erinnert der Schulz jeden, der eine zu liebliche Vorstellung von seinem Land hatte. Um ihn drauf festzunageln, wenn ihr überhaupt wenn es überhaupt einen Dienst gibt, den ihr euch von der Politik versprechen dürft, dann ist das, dass sie von sich aus schaut, ob sie mit dem Recht, mit dem Schadensersatz, mit dem Klagerecht, ich weiß nicht in welche zivilrechtliche Unterabteilung das gehört, ob sie von sich aus damit zufrieden ist noch. Oder ob sie sagt, nein, da meine ich als Rechtssetzer, als Gesetzgeber, so heißt das dann, von mir aus entdecke, da müsste man was nachsteuern. Das, was ich meinte vorhin, worüber sich die Journalistin so lustig gemacht hat, auf ihre ganz komplett idiotische Art, das ist eigentlich die Diskrepanz zwischen, was man da merken kann, ist, dass der Mensch mit seinen Nöten und seinen Bedarfslagen, von mir aus hier in Sachen, er will noch irgendein paar Kröten für seinen Diesel haben oder er will demnächst damit auch noch in die Innenstadt fahren können oder so, dass das, was komplett anderes ist, nichts damit zu tun hat, wie der Staat sich um seine Rechtslage kümmert. Nur so viel damit zu tun hat, unterworfen ist er mit seinen Interessen der geltenden Rechtslage. Und schon wieder soll man das, die Abhängigkeit und das Unterworfensein, verwandeln in eine Anhänglichkeit an die, die einem das servieren. Das ist nicht sehr logisch. Im Ernst bietet der eigentlich er bietet das an und nichts anderes. Wenn ich an der Macht bin, dann wird sich der Staat um sein Recht kümmern und da weiter alle Interessen so einsortieren, wie er es für nötig hält. Der macht noch nicht mal das Versprechen, wenn ich an der Macht komme, dann wird es ein Gesetz geben oder eine Gesetzesänderung in diesen Schadensersatzfragen, die sorgt dafür, dass der Mensch nicht im Regen stehen bleibt. Das verspricht er nicht. Der animiert zu der Verwechslung. Der führt sie vor. Aber er lügt keine Sekunde lang. Der sagt nicht, das geht dann gut für dich aus. Sondern der sagt, was, du hast dieses Problem, Handwerker, Van-Fahrer. Ich habe ein Problem mit der Rechtslage und eine Lösung dafür. Betrachte doch das, was ich dir anzubieten habe, betrachte es als die Lösung. Und zwar als die einzige, die es gibt. Und das ist keine Lüge, sondern das ist brutal wahr. Weil was anderes hat der Mensch wirklich nicht auf seiner Seite. An diesen beiden Punkten, also Merkel mit ihrem, sie drückt drauf die Menschen, die dafür nichts können, die eine hunderttausendfache Anhängselschaft von Zwecken, die aber unbedingt gelingen müssen, weil sonst in diesem Land gar nichts mehr läuft. Der Schulz auf seine Weise, der deutlich macht, Interessen gelten hier nur, insofern sie das Recht auf ihrer Seite haben und insofern nicht, dann eben nicht. Und Regierung setzt Recht und erfüllt nicht Interessen. Machen klar, indem sie sich damit zur Wahl stellen, erstens, was nicht zur Wahl steht, nämlich darauf berufen sie sich ja in Form dessen, das muss gelingen. Da müssen wir, die Autoindustrie, die muss florieren. Das ist der Dienst, den wir euch erweisen können. Der Staat muss das Recht im Griff haben. Das ist der Dienst, den wir euch erweisen können. Führen Sie vor, dass man eingebaut ist in eine komplette, sage ich, das französische Wort Staatsraison, in ein komplettes, nämlich in eine komplette Hierarchie von gültigen Interessen, von welchen, um die sich's dreht. Und am anderen Ende Interessen, die haben, wie die beiden hier betont haben, den Status des trostlosen Anhängsels, was ich wirklich nichts weiter versprechen kann, als dass das, was gilt, zum Zuge kommt. Und dafür steht eine Macht ein, die über allem thront, die das alles mit ihrem Recht regelt, den Interessen Status, eine Gültigkeit oder eine Ungültigkeit zuweist, bestreitet, modifiziert und so weiter. Und man zusehen muss, wo man dabei bleibt. Und das ist dann im Angebot. Das Versprechen, dass die ihre Macht, die sie haben wollen per Kreuz, dafür einsetzen, dass das so weitergeht und gelingt.
Dazwischen.
Bitte.
Ja, ich merke, mir fällt es gerade sehr schwer, mich zu konzentrieren auf den Vortrag. Und ich wollte fragen, ob ich das richtig verstehe, dass das jetzt alles Argumente sind, warum man nicht wählen soll. Also ich hatte mich so ein bisschen darauf gefreut, eine Diskussion zu haben pro Contra. Und mich würden tatsächlich auch beide Argumente, beide Seiten interessieren. Und mir fehlt so ein bisschen der Bezug zur Aussage gerade.
Wie bitte?
Also der Bezug zu dem Thema, wählen ist verkehrt.
Ja, ich habe den für alle, ich dachte, das Konzentrationsproblem im Vorhinein gelöst zu haben. Ich diskutiere nicht über das Wählen, getrennt von der Frage, was zur Wahl steht. Erstens. Zweitens, ich kann an dem, was zur Wahl steht, ausschnittweise oder in Gänze, systematisch oder schlaglichhaft vorführen, wofür es da ist. Das habe ich jetzt, meine ich, an dem Punkt versucht. Dafür diese Mischung aus Freiheit der Macht über den Laden zu drohen, den wollen sie haben. Dafür sich ausdrücklich nicht auf kein Interesse, das sie ansprechen, verpflichten lassen, sondern alles so drehen, du musst dafür sein, dass wir an der Macht sind. Also dass die Macht ihr Geschäft verrichtet, vorantreibt. Weil dafür gesorgt ist, weil es das schon längst gibt, dass du eingebaut bist in ein ganzes System von unbedingt gültigen Interessen, abhängigen Variablen und so weiter und so fort. Das sind die Auskünfte. Dann ist die Wahl auch genau dafür gut, denen die Freiheit zu verschaffen, gemäß ihren Gesichtspunkten, dieses Ensemble an gültigen Zwecken, in dem der Mensch zurechtkommt oder nicht, gemäß den gültigen Erfolgskriterien weiter voranzutreiben. Und das ist in Bezug auf diese Frage, wenn die Unternehmen der Nation nicht auf Teufel komm raus Gewinne scheffeln, dann findet sowieso nichts anderes statt. Und dafür zu sorgen, dass sie das weitermachen, erstens, das ist offenbar der feste Wille, und zweitens, was ja auch nicht schwer, schon allein an diesen beiden Beispielen kann man es ablesen, auch die Notwendigkeit von ganz viel staatlicher Machtentfaltung ist.
War das jetzt eine Antwort auf meine Frage?
Ja, das war sie.
Also das heißt, ich weiß nicht, ob ich es verstanden habe. Was ich mitkriege, ist, dass du einfach sehr unzufrieden bist. Und ich glaube, das teilen auch sehr viele Leute. Was mich vielleicht noch interessieren würde, wenn das sonst nicht zu trennen ist, was wären so die Konsequenzen, wenn jetzt, sage ich mal, genug Leute nicht wählen gehen?
Du willst jetzt, dass ich mir eine Demokratie ohne Wahlen vorstelle? Mache ich nicht.
Kann ich dazu was sagen?
Bitte.
Mir ist eingefallen, als ich euer Plakat gesehen habe, dass vor, ich weiß nicht genau wie viele Jahren, aber vielleicht mögen es schon über 15 sein und wie viele Wahlen her ist das dann? Da hatten wir einen Bundespräsidenten, der einmal laut im Radio, sodass ich es hören konnte, darüber sprach, dass die Wahlbeteiligung nur etwas über 50% liegt. Und ja, was macht man denn dann da? Und nur Neuwahlen reicht ja auch nicht. Da braucht er was dazwischen. Und dann vielleicht neu zur Wahl stellen mit neuen Voraussetzungen. Der hat aber dann sicher eben sehr gute Berater gehabt, sehr gut in Anführungsstrichen.
Einer muss rangehen jetzt mal hier.
Dass er das nicht nochmal laut gesagt hat, ne? Oder auch sagen konnte wahrscheinlich oder dementsprechend beraten. Also was hätte das für Auswirkungen, dass vielleicht dann doch nachgedacht werden wird? Ich glaube, ich bin dann auch schon ein Stück weiter, dass es wirklich darauf ankommt, was können wir machen, jeder Einzelne. Ach so, okay. Ja, musst du noch oder willst du schon? Und jeden Tag was dafür tun, sich selbst auch stärken als mündiger Bürger. Und mit anderen Menschen reden. Ich finde das toll, dass es diese Veranstaltung hier heute gibt. Und ja, stell mir ja auch die Fragen, die du dir stellst. Und dass das halt mehr passiert, dass die Menschen miteinander reden wieder. Dass, ob jetzt dann wieder gewählt wird oder nicht. Es gibt Stimmen, die sagen, wir sind jetzt hier so weit, heute hier so weit, wie wir in der DDR dann waren, bevor da die Mauern fielen. Es ist vor der Wahl schon alles entschieden. Deshalb gehen wir trotzdem hin und stecken unseren Zettel in eine Urne. Und wenn man auf die Worte wieder achtet, ist vielleicht am meisten gewonnen. Und das ist jetzt was, wir können ähnlich was daran ändern, glaube ich, an dem, was jetzt erstmal passiert. Kurzfristig. Wir können nur dafür weiter in die Eigenverantwortung gehen, dass es nicht einfach eben so weitergeht. So, also diese Wahl jetzt, es ist schön, dass jetzt anlässlich dessen hier eine Veranstaltung stattfindet und Leute zusammenkommen, die ja wohl dann doch interessiert sind. Und das versuchen auch mehr zu machen, jeden Tag, mindestens mit einem Menschen. So, mehr kann ich eigentlich jetzt auch nicht so sagen. Und auf das Wort achten.
Ich wollte erstmal nur so viel sagen, der Titel scheint mir nach der einen Hinsicht verkehrt verstanden zu sein und merkwürdigerweise aber auch die erste halbe Stunde oder Dreiviertelstunde, wo darüber geredet ist. Also der Titel und auch die Dreiviertelstunde, wo darüber geredet worden ist, quasi als mehr oder minder Aufruf zur Wahlenthaltung verstanden worden, quasi als eine Konsequenz, die ein Schritt zu irgendwas wäre. Und und dann kann meinetwegen der Nächste kommen und er erzählt die Geschichten, warum er meint, warum man wählen gehen soll. Und das ist eigentlich eine Verschiebung von dem Gegenstand, der hier ist, nämlich was steht eigentlich zur Wahl? Es wäre doch vielleicht vernünftig, bevor man sagt, was wähle ich überhaupt, zu wissen, was man wählt. Und dieses, was man wählt, ist jetzt erstmal an ein paar Beispielen so dargelegt, an dem, was nämlich Politiker drüber sagen, was sie wozu, welchen in ihren Auskünften sagen, was sie regieren und wofür sie die Macht haben wollen. Wofür sie die Macht haben wollen, das war an dem Beispiel von der Diesel-Affäre, so ungefähr im Sinne deutscher Standortinteressen der Automobilindustrie, von ihrem Zwischenfall, den sie selber verursacht hat, die Schäden abzuwehren, das Ganze im Namen der Arbeiter ausgedrückt, von denen sie zugleich sagt, dass sie nur abhängig sind von diesen Kalkulationen und damit eine Betroffenheit von Wählern anspricht, in diesem Fall von den Arbeitern oder der Herr Schulz in Gestalt der die armen Dieselfahrbesitzer, dass all diese Betroffenheit in nichts anderes verwandelt werden sollen, als in, man gibt ihnen die Macht dazu, die Staatsräson, die all diesen ganzen Zirkus offenbar beinhaltet, weiterzumachen. Also das Wahlen ist verkehrt, ist ein bisschen härter gemeint, als gehe ich da am Sonntag irgendwie mein Stimmchen abgeben oder nicht, sondern man soll schon wissen, warum man das verkehrt findet. Also dann gibt es nicht mehr den Besinnungsaufsatz dazu. Soll ich wählen gehen oder nicht?
Jetzt musst du mal sagen, was du jetzt daran spannender gefunden hast. Nein, das ist das. Da hast du mich leider, da hat schon leider nicht jeder das verstanden. Du jedenfalls nicht.
Gut, ich meine, diese Karma-Abhängigkeit ist ganz nett, aber ich finde, es ist ein bisschen breit gemacht. Und ich finde, ja, also es irgendwie, ich hatte nicht das Gefühl, dass du irgendwie einen Punkt bekommst. Und ich glaube, so ein Gefühl, dass das fehlt, oder dass man irgendwie etwas anderes erwartet hat, als das, was man bekommt. Weil im Grunde genommen die Frage, du wickelst die Frage so auf, anhand der Politiker. Was sagen die Politiker und wie wirkt sich das auf uns aus und so weiter. Ich glaube, das Bedürfnis ist nicht, die Politiker zu interpretieren, also nicht den Willen der Politiker zu verstehen, sondern die Frage ist, wie wird unser Wille umgewandelt, dass unsere Stimme eine Bedeutung bekommt und sich irgendwo in der Politik verwirklicht. Ich finde einfach die Perspektive finde ich so, okay, das ist so, man steht da wie so ein kleines Kind und hört sich an, was die Eltern sagen und im Grunde genommen hat das gar nichts mit einem zu tun. Das ist so eine andere Welt und es gibt keine Zwischenverbindung zwischen diesen Welten. Ja? Also man hat einen Entwurf, der hat nichts mit einem zu tun, oder man hat das Gefühl, dass es mit einem nichts zu tun hat. Und ich zum Beispiel bin aus dem Grund gekommen, nicht um zu verstehen, wie dieser Entwurf ist, sondern ich bin auf einen Grund gekommen, um zu wissen, wie ein anderer Entwurf, der hier vielleicht mehr mit meinem Leben zu tun hat, verwirklicht werden könnte. Und das ist die Fragestellung, die ich mir gestellt habe. Aber gut, wenn das jetzt nicht
andere nicht interessant ist, kann ich ja gar nicht versagen. Ich mache mal noch ein Beispiel. Vielleicht geht das dann näher darauf ein, dass deine ganze Frage auf einem gewaltigen Irrtum beruht. Wie kann man per Wahl seinen Entwurf irgendwie in die Politik einbringen? Mal, wie gesagt, abgesehen davon, dass es soll jetzt wirklich nicht hässlicher klingen, als es gemeint ist, aber wenn bei dir bloß angekommen ist, das hat nichts mit dir zu tun, was Politiker erzählen, dann hab ich mich jedenfalls nicht verständlich machen können. beliebig. Dürft ihr jetzt zu dieser Diesel-Affäre, weil ich will, die Konzentrationsfähigkeit ist nicht sehr hoch heute und er ist sowieso gelangweilt. Ich mache es jetzt noch an einer Partei. Ihr dürft euch aussuchen, an welcher. Grüne, AfD, FDP, Linkspartei. Also, hier, du bist doch da so unzufrieden gewesen jetzt und gelangweilt. Zu welcher Partei soll ich dir noch was erzählen? Ich will dir deinen Irrtum widerlegen. Das mache ich anhand dessen, was zur Wahl steht. Ja, okay, gut. Dann sag mir. Doch, ich habe dich sehr gut verstanden. Schau, dann fange ich gleich so rum an. Enthalten ist in der Neugier, mit der du heute hier auf die falsche Veranstaltung gekommen bist, eine Prämisse, die lautet so ungefähr, die Wahlen wären ein Mittel dafür, dass du deinen Willen, Entwurf hast du das genannt, irgendwie geltend machst, irgendwie einbringen kannst in das, was es gibt an Politik. Das ist diese Prämisse ist enthalten in der Frage, wie man das per Wahlen machen kann. Sind wir uns da, habe ich dich da jetzt richtig verstanden?
Also zunächst bezweifle ich das, also dass meine Stimme überhaupt die Wahl insgesamt etwas ändert in einem System, welches seit 30 Jahren irgendwie funktioniert. Also meine These ist, dass egal was ich wähle, es nichts ändert. Und auch egal was in dem Programm steht, es ändert nichts. Also meine These ist, dass es eine andere Mechanik ist, das, was umgesetzt wird, ist eine andere Mechanik als die Wahlmechanik, dass es zwei losgelöste Systeme sind. Also ich habe vielleicht Wahl zu entscheiden, wer jetzt vielleicht rhetorisch besser ist, wer vielleicht besser aussieht, wer vielleicht bessere Frisur hat. Aber diese Wahl, die ich treffe, innerhalb einer Konzentration, die ich dafür aufbringe, innerhalb von einer Woche von den Wahlen, überhaupt keine Auswirkungen bekommt auf das, was später passiert. Weil das, was passiert, ist, das fand ich ganz interessant, ist in einem größeren System, welches im größeren System verzahnt ist, wie zum Beispiel die Juristerei, welches es überhaupt nicht zulässt, dass das, was nicht nur ich mir wünsche, sondern was sich die Mehrheit der Leute wünscht, umgesetzt wird. Das kann gar nicht umgesetzt werden. Weil es, sagen wir mal, systemmechanische Gründe gibt, warum es nicht geht. Also egal, was man da reinschickt in den Kasten, meine ich, das kommt immer dasselbe raus. Also egal, ob ich jetzt einen blauen, roten, schwarzen Zettel reinschiebe, es kommt immer dasselbe, sagen wir mal, schwarze Zettel raus. Das ist mein Eindruck.
Ja, der ist falsch.
Okay, dann sag mir bitte, warum.
Weil du jetzt mit vielen Worten dann doch bestätigt hast, was meine Vermutung oder meine Schlussfolgerung war. Das, was dir zu Wahlen einfällt, ist, sie sind nicht dafür geeignet, dass du irgendwas änderst. Das ist
geeignet, um den Willen des Volkes zu verwirklichen. Ich meine nicht mich als Individuum, sondern selbst wenn 80% der Bevölkerung etwas will, wird es nicht umgesetzt, und zwar konsequent, weil es irgendwelche Gründe gibt, weil nämlich das Umsetzungsapparat eine Mechanik hat, die es gar nicht zulässt, dass der Wille des Volkes umgesetzt wird. Weil ich habe schon das Gefühl, dass es einen breiten Willen des Volkes, sagen wir mal von 60, 80% der Leute, die, sagen wir mal, unten sind und was wollen, das konsequent nicht umgesetzt wird. Es werden die Interessen anderer Leute, die an anderen Stellen sind, eine Minderheit.
Kriegseinsätze zum Beispiel. Kriegseinsätze zum Beispiel.
Ja, ja. Also das ist, es geht nicht darum, was ich will. Es geht wirklich darum, was eine Mehrheit will. Eine Mehrheit will eine Verbesserung ihres Lebens. Kannst du es messen, an Einkommen, was auch immer. Aber diese Verbesserung findet nicht statt. Es findet eine Verbesserung von einer Minderheit des Lebens. Der Lebensqualität einer Minderheit. Nein, ich will damit, ich will darauf hinaus, dass es, um Sachen umzusetzen, dass es eines Werkzeugs bedarf, welches nur zum Ziel führen kann, wenn man im Grunde genommen die ganze Zeit neben den Politikern steht, wenn man nur Christen hat, die das umsetzen, sonst wird man einfach müde.
Du sagst 50, 60, vielleicht 80% der Leute wollen etwas, haben einen politischen Willen, der aber nicht jedenfalls bei einer solchen Wahl zur Geltung kommt.
Ja.
Wie kann es sein, dass diese 50, 60, 80% das noch nicht genauso bemerkt haben wie du?
So eine Wortmeldung hier. Also zu dem, was du gerade sagst, also ich denke da an sowas so einfach als empirische Feststellung, die ich überhaupt nicht, erstmal gar nicht wegwischen würde im Ausgangspunkt. So 98 Leute wählen Rot-Grün, denken jetzt, verändert sich das Land und was kommt? Es kommt Hartz IV und es kommen Kriegseinsätze. Sind irgendwie verwundert, an der Staatsräson hat sich überhaupt nichts verändert, in die Richtung, wie ich es gern hätte.
Zum Sinne von Kriegseinsätze meinten ihr? Welche Kriegseinsätze meint ihr? Erstens, zweitens, zu welchen Kriegseinsätzen sagen 80% der Deutschen, die wären aber sowas von böse?
Also
was meint ihr? Redet mal nicht einfach so in moralischen Floskeln. So ungefähr sind wir uns doch einig, Kriegseinsätze kann keiner wollen und so. Hartz IV.
70% wollen.
Ich fände es ganz gut, wenn ich mein Argument kurz ausführen könnte. Also mir ging es um so eine...
Gegenstand reden, ehrlich.
Mir ging es um die Feststellung, er hat sowas gesagt wie, um es mal in anderen Worten zu formulieren, egal was ich wähle, an der Staatsresort dreht sich groß erstmal nichts. Wo Leute sagen, ich versuche mit meiner Wahl was zum Ausdruck zu bringen und nachher kommt immer was ganz anderes bei raus, als ich mir das wünsche. Und Wahlen werden irgendwie nicht das geeignete Mittel, um das eigene Interesse da zu formulieren. Und da würde ich dir sagen, so, also da war doch das Angebot des Vortrags gerade mal zu sagen, jetzt schauen wir uns doch mal an, was die Politiker versprechen, was sie machen, wenn sie an die Macht kommen. So, und da sagen sie gar nicht, guck mal, geprellter Automobilkunde, kriegst ein neues Auto mit besseren Umweltwerten. Da sagt Schulz, ich mache dir ein Angebot, einen Rechtsweg einzuführen, dass die Gerichte prüfen, ob du vielleicht einen Schadensersatzanspruch hast. Also so treten die ganzen Parteien an mit lauter Versprechen, wo sie sagen, begreif dein Interesse doch mal als was ganz anderes. So, und also wenn Politiker so antreten, ganze Parteien so antreten, immer mit, ich habe eigentlich was ganz anderes im Auge, aber mach dir doch das mal zum Anliegen. Ja, da braucht man sich am Ende nicht wundern, wenn immer die gleiche Staatsräson rauskommt.
Nein, zu versprechen, nicht, ja. Nicht einfach, da muss man sich nicht wundern, dass immer das Gleiche rauskommt. Halt mal deinen Gedanken fest. Dann wenn du das Beispiel nimmst, dann ist die Wahl auch das Mittel dafür, diesen Willen zu erzeugen und abzurufen. Also wenn du sagst, betrachte es mal als, also wenn du das Beispiel nimmst, was du da gerade hattest, mit dem angefangen von ich stehe schön blöd da, bin als Mensch zwar im Mittelpunkt, aber im Mittelpunkt irgendwo zwischen einem Fahrverbot und einem Wiederverkaufswert gegen Null. Da darf ich mich umtreiben. Kommt ein Schulz und sagt, in deinem Sinne jetzt, ja, da bist du aber schön am Arsch, mach dir mal meinen Kopf, sieh's mal so. Als Politiker, der überall das regiert, habe ich eine Rechtslücke entdeckt. Und jetzt ist der ganze Ausgangspunkt bloß der Ausgangspunkt dafür, die Leute auf einen Standpunkt festzunageln und für den Zustimmung zu bekommen, der in dem ihr Interesse in einer Weise aufgehoben ist, dass es quasi verschwindet. Aber dann ist es auch das, wozu man die Leute gebracht hat. Dann ist es verkehrt zu meinen, es gäbe irgendeinen Willen, den haben die Leute, und Wahlen wären die Art, den nicht zum Zuge kommen zu lassen. Es ist viel schlimmer. Wahlen sind die Art, wie man von jeder Betroffenheit aus die Leute auf den Willen hinbuxiert, der in einer Weise immer denselben Inhalt hat, nämlich erstens richtig regiert werden muss und zwar zweitens gemäß dem, was die Nation groß und erfolgreich macht. Aber das ist dann auch Volkeswille. Und dann kann so ein Volk oder dessen Mitglieder, sonst sind sie nämlich nicht reif für Demokratie, unterscheiden zwischen dem, was sie sich für sich wünschen und dem, was erstmal gelten und erfüllt sein muss, damit sie sich überhaupt irgendwas wünschen können. Da kann der Mensch am Ende sogar zwischen seiner Friedensliebe und seiner Angst vor Krieg und dem unterscheiden, dass sich Deutschland aber dann irgendwie auch nicht wirklich alles gefallen lassen darf. Und so weiter. Das stimmt nicht, dass Wahlen die Art und Weise wären, wie man das Volk um seinen Willen bescheißt. Alles vorne kommt lauter buntes Zeug raus und hinten so irgendeine spinatgraue Soße wieder, also rein und dann raus. Irgendwie so eine, diese Idee mit dem Mechanismus. Wahlen wären das eine, aber dann gibt es ganz andere Mechanismen und die hätten mit dem Zeug nichts zu tun. Jetzt, wie gesagt, an den Beispielen kann man es studieren. Und wenn euch der Diesel nicht interessiert, dann überprüft es an jedem Wahlkampfthema, was euch einfällt. Wahlen sind überhaupt die Art und Weise, das ganze Nachdenken, die ganze Stellung zu dem, wie man selber so dasteht, womit man zu tun hat, was man will, woran man sich abarbeitet, zu überführen in den Willen dazu, dass der Staat sein Geschäft machen muss. Das ist ein bisschen eine härtere Kritik als bei Wahlen, da verändert sich nie was. Stimmt erstens nicht. Aber zweitens, was verändert sich oder bleibt gleich? Und was haben die Wahlen damit zu tun? Das ist das, was man noch an der scheinbar läppischsten Ansprache in Sachen Dieselautos studieren kann. Wahlen sind die Art und Weise, die Leute darauf zu verpflichten, den Standpunkt ihrer Herrschaft einzunehmen. Von da aus die Alternativen zu wälzen. Und dann sind Wahlen entsprechend ihrem Ergebnis nach der Freibrief für die Herrschaft und zweitens der beste Berufungstitel, den es gibt. Schaut, haben doch die Leute irgendwie gewollt.
Also kann sein, dass ich dich falsch verstehe. Ich fand es einen interessanten Punkt. Aber ist es nicht auch möglich, dass sozusagen der Großteil der Bevölkerung bereits dieses Wertesystem komplett für sich selbst übernommen hat und somit gar nicht mehr von der Politik erst dahin transferiert werden muss, sondern schon völlig darin lebt, dass es ganz normal ist, dass jemand anderes über sie Macht ausübt und diese Abhängigkeiten bestehen?
Ja, wird schon so sein, aber du merkst ja wirklich an den Bemühungen in Sachen hier an diesem Ding. Diesel, bei der Rente, bei den Flüchtlingen, bei allem Möglichen. Dass es eine Sparte von Leuten gibt, die das am allerwenigsten für selbstverständlich hält. Und das sind die Politiker. Die sind offenbar die, die wissen, was sie den Leuten damit zumuten. Die aufgestachelt durch die Konkurrenz, die sie sich liefern um die Macht, die geben sich richtig Mühe, die Leute zu diesem gewöhnten oder nicht gewöhnten, egal, zu diesem Fehler anzuleiten. Jede Betroffenheit im Leben unter dem Gesichtspunkt, was ist eigentlich, wovon ist man abhängig, was muss gelingen, was kann die Herrschaft dafür tun, was sind also deren Kriterien, in eine Zustimmung dazu zu verwandeln, dass dann regiert wird. Ja, mach.
So, was bedeutet denn wirklich, die Wahl zu haben überhaupt? Manchmal habe ich das Gefühl, es wird aneinander vorbeigeredet. Ich habe bei dir auch das Gefühl, dass... egal, das will ich jetzt so... Ich sortiere mal. Wirklich die Wahl zu haben und was die Regierung macht, was brauchen wir wirklich, eine Organisation? Ich rede mal jetzt einfach, was mir einfällt dazu. Nur ein unbewusstes Wesen lässt sich manipulieren und nur ein unbewusster Mensch manipuliert. Also, und was hier gerade gesagt wurde, ist das nicht schon längst übernommen worden? Also der Mainstream-Mensch ist schon so angepasst. Nur das ist kein Zeichen von Gesundheit, an eine durch und durch kranke Gesellschaft gut angepasst zu sein. Das nicht von mir, ne? Deshalb weiß ich jetzt nicht von wem. Das wäre für mich eher eine Basis zu diskutieren. Mich mal auf Kierkegaard zu berufen oder wer kennt Gerald Hüther? Der ist übrigens schon im Bundestag. Kennt ihn jemand? Er hat eine Seite, Schule im Aufbruch. Also da sind Menschen wirklich am Wirken, auch die das auch schon so sehen, dass im Großen und Ganzen passiert, ändert sich wirklich nicht so viel. Ob jetzt CDU oder SPD oder sonst wie was, das geht immer so hin und her und nicht erst nur in der Zeit, in der wir leben, sondern seitdem die Menschheit halt schon das versucht. Und was Kierkegaard ja meinte, dass es seitdem der Staat, seit dem Begriff und seit dem Konzept und seit der Umsetzung versucht, klappt es schon nicht. Also nehmt doch mal 100 oder wie viel die klügsten Männer auch immer, also das sagte Kierkegaard seinerzeit, wie lange die brauchen, um ein neues Konzept zu entwerfen, ist auch egal, weil lange genug klappt es ja schon nicht. Und unter dem Gesichtspunkt, dass wenn sie es unterschreiben, sich vorstellen würden, alle zu sterben und im nächsten Moment wiedergeboren werden und nicht wissen wo, ob nur mit Silberlöffel, Plastiklöffel oder ohne Löffel im Mund. Also das wäre jetzt was für mich auch eine Diskussionsgrundlage. Weil, wie gesagt, die Wahl ist bald, das ist sicherlich alles fertig. dass den Schritt weiter zu gehen, also das wiederholt sich, die Geschichte oder History, sagt man woanders.
Ich will mal...
Nicht nur die Story, immer wieder und so lange klappt das schon nicht. Gerald Hüther drückt es mit den Worten aus.
Du, wirklich, ich würde dich jetzt, oder ich unterbreche dich jetzt einfach.
Ja, gerne.
Weil du dich einfach irgendwo auf Wolke 7 gequatscht hast. Das Thema ist, das Thema sind Wahlen. Ich will jetzt doch noch mal im Sinne der letzten Versuche des Argumentierens zu ihm hin insbesondere. Das eine, das euch das an dem einen Beispiel vorführen, dass da nicht das Volk um seinen Willen beschissen wird, sondern dass Wahlen überhaupt die Art sind, das Volk... Lass doch mal ganz kurz den Satz noch ausreden. Wahlen sind die Art und Weise, überhaupt einen Willen zu bilden, der die Freiheit der Macht sich zu seinem Inhalt macht. Sich überhaupt das dann will und dazu Ja sagt. Das ist die These. Deswegen ist Wählen verkehrt. Und dass Wahlen nicht die betrügerische Vorspiegelung dessen sind, die Herrschaft würde sich dem Volk verpflichten, sondern dass es eben genau umgekehrt ist. Das habe ich an den ersten Beispielen in extenso vorgeführt. Es gibt einen, der hat es geschafft, in dieser Dieselaffäre das quasi auszusprechen und wiederum zum Argument für sich machen zu wollen. Das ist dieser Lindner von der FDP gewesen. Was hat denn der nämlich zu diesem ganzen Verhau von Feinstaubwerte in deutschen Innenstädten bei Inversionswetterlage und überhaupt und Dieselbeschiss und so weiter, was hat denn der dazu zu sagen gehabt? Der hat dazu zu sagen gehabt, liebe so ungefähr Kolleginnen und Kollegen, die war halt in diesem Fernsehstudio, wir müssen hier mal so aufhören, so zu tun, als ob Feinstaubwerte, die in der Luft herrschen dürfen oder aus Auspuffen rauskommen dürfen, als ob das Naturwissenschaftler gemacht hätten. Das sind alles politische Beschlusslagen. Die lassen sich auch ändern. Der gibt damit zweierlei zu. Erstens, der sagt den Menschen auf den Kopf zu, nichts Beschiss, nichts Betrug oder so. Der sagt ihnen auf den Kopf zu, Grenzwerte, das ist nicht, dass da schlaue Leute sich zusammengesetzt hätten und dann hätten sie rausgefunden, wie viel Stickoxid gerade noch gesund ist. Und so wird jetzt hier geblasen und geatmet. Ergibt sich irgendwie. Jedenfalls ist es eine politische Beschlusslage. Und wenn es die nicht ist, steht der Mensch mit seiner Lunge blöd da. Was anderes als den politischen Beschluss, es muss mal eine Grenze eingezogen werden, gibt es in dieser Republik nicht an Rücksicht aufs Atmen. Und das macht er zum Ausgangspunkt dafür, richtig anzukündigen. Und wenn die FDP dran ist, dann stellen wir uns zu diesen Grenzwerten, die doch wir, also jetzt wir im Sinne von, die doch die Politik beschlossen hat, dann stellen wir uns dazu so, wie sich's gehört, nämlich in aller Freiheit. Wir lassen uns nicht auf irgendwelche Grenzwerte verpflichten. Und müssen dann rum überlegen, muss man jetzt mehr den Dieselunternehmen aufbrummen oder muss man in der Stadt das Fahren verbieten. Wir müssen doch nicht so tun, als ob die in Sachzwang wären. Das ist doch immer bloß der Mist, den wir erzählen. Wenn wir es nicht ändern wollen, sagen wir doch immer bloß Sachzwang. Jetzt dürfen wir doch nicht selber als Politiker dran glauben, dass wir es mit irgendwelchen Sachzwängen zu tun hätten. Wir können die doch einfach so ändern, wie es passt. Und das nennt er dann Ehrlichkeit und dafür will der gewählt werden. Der will dafür wortwörtlich gewählt werden, dass die Politik frei nach ihren Maßgaben entscheidet. Dafür will der Zustimmung haben. Merkt man das mal, dass hier was anderes vorliegt, als da wird der Mensch in was hineinbeschissen. Und es gibt einen Willen des Volkes, der sagt eigentlich, ich will gern atmen, aber dann kriegt er wieder irgendwas. Nein, das Volk kriegt das, was ihm die Politik in aller Brutalität ankündigt. Das hat der an diesem Punkt mal so richtig schön methodisch, als ob er gegens Wählen hetzen will, auf den Punkt gebracht. Darum geht's mir. Das kann man langweilig finden. Dann begeht man den Irrtum, zu glauben, es hätte alles mit einem nichts zu tun. Das waren mal vorhin deine Worte. Und dass er das für ein Argument dafür hält, dass man ihm diese Freiheit geben soll.
Ja, aber gut, ich meine, dass die Leute sich verkaufen, das ist normal. Wenn du zum Vormarkt gehst, wandelt auch der Verkäufer. Die Daten, alle Argumente so um, dass er zu seinen Gunsten ist. Das ist jetzt. Aber er hat doch meinen Zug
gewartet. Wer verkauft sich hier? Wo meinst du denn du, dass sich irgendwer verkauft hat?
Politiker verkaufen
sich. Nein. Dann. Ich habe was ganz anderes gesagt. Ich habe nicht gesagt, er stellt sich von seiner besten Seite dar, sondern er stellt sich von seiner hässlichsten Seite dar. Hör mal zu. Ja, verkauft er sich jetzt? Glaubt er daran? Red mal über einen Gegenstand und assoziier dich nicht von einer moralischen Verurteilung zur nächsten.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
versuche ich mal was. Meine ich auch, wie der Lindner zu sich steht und so, das brauchen wir alles nicht besprechen, das halte ich für ziemlich langweilig. Der Lindner sagt, die Grenzwerte sind doch politischer Beschluss, also können wir sie auch ändern. Auf welches Problem gibt er eigentlich diese Antwort? Der hat schon, meine ich, einen Schritt weiter vollzogen. Der handelt gar nicht mehr von dem Thema, sind die Dieselabgase womöglich für irgendjemanden giftig? Das hat er schon hinter sich gelassen. Da ist die politische Diskussion durch Merkel und Schulz und wen auch immer schon so weit vorangeschritten, dass sie das Problem definiert haben, Deutschland hat ein Problem damit. Und zu dieser Umwandlung, meine ich, zieht der Lindner nochmal einen weitergehenden Schluss und sagt, ja, wenn das Problem ist, von dem können wir uns doch ganz einfach befreien. Wir ändern einfach die Grenzwerte und schon war das, was die Unternehmen gemacht haben, vollkommen legal. Und weg ist das Problem. Also diese Art der Übergänge, meine ich, die muss man sich nochmal so ein bisschen klar machen, wohin der Wahlkampf die öffentliche Meinung eigentlich hinführt, zu welchem Problem und zu welchen Schlussfolgerungen, wenn Sie das Problem akzeptiert haben.
Und wenn du da den Ausgangspunkt und den Endpunkt, jetzt den vorläufigen, den er halt setzt, es gab noch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, gab noch ganz schöne andere süße Äußerungen dazu. Aber wenn er zu dem Punkt, zu dem er sich vorgearbeitet hat, ins Verhältnis setzt, was ist denn der Ausgangspunkt, bei dem alle gepackt werden? Na, ihre so oder so geartete individuelle Betroffenheit überführt in der Standort hat ein Riesenproblem. Hinzu, die Politik ist so frei, soll sich also auch die Freiheit nehmen und soll das so nicht nur so handhaben, sondern auch so sagen, dann ist das, was er dann hinkriegt, dass individuelle Betroffenheit der Grund dafür sein soll, dass Rücksichtslosigkeit der Politik genau das Remedium ist, was es braucht. So ist ein Wille gebildet, ein politischer, aus einer Betroffenheit, ein Standpunkt, der Standpunkt gezimmert, dann brauche ich auch und dann will ich also auch, dass die Regierung ungestört regiert. Und ungestört mit dem ausdrücklich negativen Gehalt rücksichtslos gegen diesen Gesundheitsquatsch. Und das ist, das hat man ins Auge zu fassen, dass das Wahlen hier in dem Sinne erstmal Wahlkampf leisten soll und leistet. Und die ihn dann wählen, die wählen ihn als das, so wie man überhaupt ja jeden Politiker als darin wählt, das in, auf die eine oder andere Weise hat man sich einleuchten lassen. Dass sich jede eigene Lage, jede wirkliche oder eingebildete, vorweggenommene, schon erfahrene Betroffenheit von irgendwas aufzulösen hat, überzugehen hat in höhere Gesichtspunkte des Staats, der über allem thront und alles ins Werk und ins Recht setzt. Und dass dieser höhere Gesichtspunkt sich allemal immer in das eine auflöst, nämlich die Macht soll machen, die soll frei sein. Das ist erstens der ganze Inhalt des Wahlkampfs. Und das ist dann auch objektiv. So passt er dann auch und ist nicht einfach eine Parallelwelt, die mit einem oder dem anderen nichts zu tun hat. Das ist dann objektiv auch das Ergebnis der Wahl. Was rauskommt, ist eine Regierung, die richtig berechtigt ist, die ermächtigt ist und die sich glatt auch noch darauf berufen will, soll und kann, dass sie Volkes Wille bei sich versammelt hat, dafür, dass sie frei die Macht handhabt, die sie in der Hand hat. Das Harte ist, dass sich darüber die Herrschaft mit ihrem Volk einig wird. In der Wahl. Und das hat alle möglichen Inhalte und Anhaltspunkte. Aber immer dieses eine, erstens diese eine einsinnige Stoßrichtung und dann ja auch wirklich dieses Resultat. Und dem muss der Mensch folgen. Sonst wählt er nicht, aber dann hat er auch das gewählt. Und da ist es dann nicht mehr gut zu sagen, er hätte sich was, eigentlich wollte er was ganz anderes. Eigentlich besteht das Volk, woraus eigentlich? Anders gibt es den Volkswillen gar nicht. Du musst laut reden.
Also ich wollte was fragen. Du hast es bebeispielt an der Dieselaffäre. In einem gesellschaftlichen Zusammenhang, wo es verschiedene Interessen, die in Konkurrenz zueinander stehen und daraus resultierende Schädigungen an der Tagesordnung sind, gibt, würde ich behaupten, ist es nicht abwegig, sowas wie eine Instanz zu wollen, die diese Schädigung, und übrigens dafür werben die in ihrem Wahlkampf, die Schädigung, die sie durchaus kennen, nicht zu beseitigen, sondern in eine Verlaufsform zu bringen, die diese Schädigung, das konnte man auch deinem Beispiel entnehmen, aushaltbar machen. Das heißt, wenn Schädigung tatsächlich pausenlos vorliegt und per Rechtsgebung der Verhaltenskodex der Leute von der Staatsgewalt aus vorgeschrieben ist, und zwar wie sie mit dieser Schädigung umzugehen haben. Da ist aber Schädigung niemals ausgeschlossen. Das heißt, die Gründe für die Schädigung könnte man ja mal ermitteln und sagen, haben wir rausgefunden, schaffen wir ab. Nein, der ganze Zirkus, würde ich behaupten, läuft darauf hinaus, dass weiterhin Schädigung A nicht ausgeschlossen ist, sondern in eine Verlaufsform gebracht wird, die sensationellerweise als aushaltbar empfunden bzw. akzeptiert werden muss. Da wollte ich, also du hast es...
Was ist jetzt die Frage? Jetzt kommt noch die Frage, oder?
Ja, die Frage ist, wie kommt es, dass tatsächlich so verfahren wird? Das ist ja sensationell, wo Schädigung quasi pausenlos das Thema, also in den nächsten 4 Jahren werden wieder neue Schädigungen an der Tagesordnung sein, die dann auch wieder, also Leute sollen besser entlohnt werden, damit sie mit ihren paar Prämien da zwar Folgendes wieder schaffen müssen, wieder zur Arbeit zu gehen. Also das müssen sie wenigstens hinkriegen, also mit ihrem Lohn. Das sie quasi sich reproduziert.
Ich muss jetzt nochmal fragen,
das wird pausenlos problematisiert, ja, und wird gesagt, darum kümmern wir uns. Aber Schädigung ist doch eigentlich bei dem Verfahren also notwendig oder folgerichtig.
Und die Frage war jetzt, wie kommt das, dass so verfahren wird? Das ist deswegen eine schwierige Frage. Du musst gleich das erläutern, weil alles hängt jetzt am Subjekt. Das Blöde ist, hast du rausgelassen, weil du einen Passivsatz gemacht hast. Durch wen wird verfahren? Was soll das da heißen? Wer verfährt hier wie?
Ja, die, kein anderer als die, die zur Wahl stehen, die bestimmen späterhin per exekutiver Gewalt, Gesetzgebung, wie verfahren wird. Also ich zum Beispiel nicht.
Jetzt hast du doch schon Subjekt gesagt. Also die Machthabenden führen die Wahl ein und organisieren sie und versuchen die Leute zum Wählen zu bringen. Das Subjekt ist jetzt...
Ich höre nicht. So.
Jetzt hast du doch schon ein Subjekt gesagt. Also das Subjekt soll jetzt sein, die Machthaber oder die Regierung selbst geht los und organisiert die Wahl und versucht die Leute zur Wahl zu kriegen. Und jetzt sollte ja auch schon noch viel mehr gesagt sein, wofür sie dann nützlich ist. Und deswegen ist deine Frage so komisch, weil wie kommt, also für die Nützlichkeit für die Regierung wurde doch auch schon gesagt, dass die Leistung am Ende ist, dass gerade dann die Freiheit der Regierung gegeben ist vom Volk und anders kann es gar nicht sein, dass sie dann auch das macht, was sie für nötig hält.
Und das Funktionelle. Ich weiß nicht, ob du nach dem Zusammenhang gesucht hast. Ja, ja, das ist eine Gesellschaft, die besteht aus lauter Gegensätzen. Wenn nicht ein Staat drauf aufpasst, mit einem bürgerlichen Gesetzbuch, dann kriegt man noch nicht mal einfach so ein Auto gekauft. Da muss schon der Staat, schon die Autoverkäufer oder die Autohersteller zu gewissen Mindestanforderungen in Sachen Gebrauchswert zwingen, damit sie einem nicht jeden Haufen Blech als Auto andrehen. Gut. Das ist beim Arbeiten genauso. Es ist beim Kaufen, Verbrauchen, hin und her. Überall ist es genauso. Eine Gesellschaft von Gegensätzen, die in ihren Gegensätzen darauf angewiesen ist, dass der Staat darauf aufpasst. So. Zweitens, dann heißt aufpassen nicht das Abschaffen, sondern das Moderieren der Gegensätze. Und wo du jetzt immer Schädigung gesagt hast, da muss man an das Doppelte zu denken. Erstens, es ist ja gar nicht so, dass einfach immer alle rumlaufen und nur Schaden haben. Irgendwie ist es ja so, und wie ist dann auch kein großes Geheimnis, beziehungsweise das worin, dass gerade diese Nation, wenn die Merkel sich hinstellt und sagt, uns geht's so gut wie nie zuvor, ja irgendwie ganz gut fährt. Es gucken ja gar nicht einfach alle gleichmäßig blöd aus der Wäsche, weil jeder schlägt einmal dem anderen mit der Bratpfanne über den Kopf und dann gleicht sich's irgendwie aus oder alle bescheißen sich. Stimmt doch gar nicht. Das ganze Beispiel, womit ich eingestiegen bin, was so langweilig war, das hat überhaupt seinen Ausgangspunkt daher, dass und Merkel sagt, diese Nation lebt prächtig von den prächtigen Gewinnen der Unternehmen. Die sind nicht geschädigt. durch die Gegensätze. Die betreiben sie, in die rollieren sie ihre Belegschaften ein, mit denen oder von denen machen sie den normalen Lungenatmer betroffen und so weiter. Jetzt sogar noch ein Staat. Es gibt also eine Sorte von Zwecken, die kann sich drauf, deren Subjekte, nämlich eben private Unternehmen mit ihrem Zweck Gewinn machen, dadurch, dass wir Belegschaften anstellen. Die können sich darauf berufen, dass, egal wie der Rest der Menschheit damit zurechtkommt, er darauf angewiesen ist, dass die mit ihren privaten Zwecken nicht nur irgendwie zum Zuge kommen, sondern Erfolg haben. Also merkst du, hat Schädigung immer schon, das verteilt sich ein bisschen. Für die gibt es richtig vom Standpunkt der Nation aus einen guten Grund. Und Schädigung, zweiter Teil, ist, das wird zum Ausgangspunkt dafür, dass für diese irre Errungenschaft der Menschheit namens Demokratie, die das ziemlich flächendeckende blöd aus der Wäsche gucken, geschädigt sein, nicht unter den Tisch kehrt, sondern zum Ausgangspunkt dafür macht. Ich habe es vorgeführt an diesen 2 bis 3 Beispielen. Zum Ausgangspunkt dafür macht, dass man sich konstruktiv ins Funktionieren des Großen und Ganzen, also der Instanz, die per Macht drüber richtet und alles am Laufen hält, reindenkt und dann von der aus weiterdenkt. Demokratie ist das Verfahren, Unzufriedenheit mit allen Lebenslagen, die einem die Macht, die im Land regiert, also die Zwecke, die sie zu den Gültigen macht, servieren, die Unzufriedenheit damit in Parteilichkeit, erstens für die Herrschaft und zweitens für die Zwecke, die sie verfolgt, umzuwandeln. Und das geht so weit, dass selbst das umfasst sogar radikalste Stufenleitern von Kritik. Nicht notwendigerweise, aber da hat es die Demokratie sehr weit gebracht. Dass Leute, auch die von allem nichts halten oder sagen, ach, was ist denn hier los, da wird die Menschheit in Billiglohnjobs gestopft und mit Hartz IV abgekanzelt und nebenbei wird man mit Kriegen erfreut und so weiter. Allen Ernstes, sich keine andere Kritik trauen, als zu sagen, da ist nicht richtig regiert worden. Da war die Herrschaft nicht frei. Da hat sie sich kaufen lassen oder verkauft. Da hat sich die Politik mit dem Flohmarkt verwechselt. Es gibt keinen Anhaltspunkt dafür in der Wirklichkeit. Nur einen Anhaltspunkt gibt es. Im Kopf den, nämlich eben den dogmatischen Ausgangspunkt, dass die Herrschaft, wenn sie wirklich frei, wirklich fürs Volk regieren würde, doch nicht so viele Schäden anrichten könnte und müsste. Quod erat demonstrandum, wenn du auf alles zeigst, was es so gibt, wenn ich mir allen Mist so anschaue, dann kann das nur daher kommen, dass die Regierung ihr Geschäft nicht richtig gemacht hat. Das ist so der letzte Wurmfortsatz davon, die letzte linksradikale Verlängerung davon oder faschistisch, da nehmen sie sich nicht sehr viel. Davon, dass Demokratie den Leuten angewöhnt, sie richtig darauf hin einübt und das von ihnen verlangt, dass sie überhaupt jedes Interesse in, vom Standpunkt der Herrschaft aus, also ganz einsortiert, verantwortlich, verantwortungsbewusst ins Große und Ganze schon denkt und drüber nachdenkt. Und kein, noch nicht mal der letzte Hartz-IV-Empfänger kann einfach mal sagen, das ist eine, mit so einem Elendsgeld will ich nicht leben. Das können Sie alle sagen, entweder das widerspricht der Menschenwürde, das habe ich in der Verfassung nachgelesen, oder wo bleibt denn hier die deutsche Kaufkraft?
Der Gedanke, den du heute in den Fokus genommen hast, der war mir bis heute Abend eher so intuitiv klar. Und ich bin erstaunt, wie du den auf den Punkt gebracht hast. Und ich glaube, heute habe ich ihn kapiert. Ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber ich bin jetzt richtig neugierig auf die anderen Beispiele von den anderen Parteien. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Verlauf der Dramaturgie der Argumentation sprengt, aber ich mir persönlich würden Sie jetzt wunderbar als Illustration des gerade eben Verstandenen helfen.
Du musst dazu sagen, dass wir das nicht abgesprochen haben.
Ich würde mich dem sogar anschließen.
Bitte.
Also ich finde das jetzt auch sehr, also sehr lebendig. Und ich würde die Frage trotzdem noch mal wiederholen, sie gerne auch zurückstellen, die ich am Anfang gestellt habe, wenn dafür noch Zeit ist. Die Konsequenzen davon, wenn jetzt wirklich Leute nicht wählen gehen. Also ich finde es falsch, eine Haltung zu propagieren und sich zu weigern, über die Konsequenzen nachzudenken. Insofern bin ich auch sehr gespannt, wenn jetzt noch andere Parteien als Beispiele kommen, aber ich fände es trotzdem gut, dazu noch ein bisschen was zu hören.
Mein Zug fährt 16:30. Also ich weiß nicht, wie viel Zeit oder Sitzfleisch oder so ihr noch habt. Ich will mal noch einen anderen Punkt ansprechen. An einem anderen Beispiel, da kriegt man auch noch mal schön was raus, was im Prinzip jetzt so gerade bei den letzten Beiträgen so in der Diskussion war. Nämlich, wie hat sich der Özdemir in dieser Debatte aufgeführt zum Thema Diesel? Der hat gesagt, ich wohne selbst in Stuttgart. Stuttgart, wisst ihr, das ist so die verschmutzteste, feinstaubverschmutzteste Stadt in Deutschland. Es ging eben um dieses Hin und Her, Feinstaubgrenzwerte, Fahrverbote, Diesel etc. Nachrüsten, umrüsten. Da hat er gesagt, erstens, ich wohne selbst in Stuttgart und wenn ich da mit meinem 7-jährigen Sohn auf der Straße spazieren gehe, dann ist er mit seinem Kopf genau auf der Höhe von den Auspuffen. Und dann hat er noch so ein bisschen weiter geredet. Klar, dann hat man gedacht, was. Aber jetzt muss man mal überlegen, geheuchelte, also man kann ihm den Vorwurf machen oder vielleicht liegt er euch auf der Zunge, diese Heuchelfratze oder sowas. Ich glaube dem kein Wort oder was weiß ich in der Art. Aber überlegt mal, nehmt das mal zum Nennwert, wie der sich hinstellt und was der da sagt. es geht darum, dass, ach was weiß ich, um vielfache Schädigung, vielfache Betroffenheit von Leuten. Das Erste was, und das Wesentliche, was der Mann dazu zu vermelden hat, ist, dass er mal tüchtig über sich redet. Was geht mich das an, wo er wohnt, ob sein Sohn Wachstumsprobleme hat, ob er überhaupt Kinder hat, warum meinten der, ich behellige doch auch nicht die Menschheit damit, dass ich sage, ich wohne da und da und von eigenen Kindern weiß ich nichts. Für einen Politiker ist das offenbar ein Argument, nämlich der Art, und jeder verspürt das intuitiv, na klar, der macht sich gemein. Der sagt, ich bin auch tüchtig betroffen. Nur das verschiebt das Rätsel, wieso sagt denn der mir das? Oder allen anderen. Wen juckt denn das, wie betroffen der ist? Weiß auch so ganz intuitiv jeder, naja, damit, also um sich selbst hinzustilisieren, als ich bin auch irgendwie ganz gleich wie alle anderen, ist das Argument dafür, ich glaube euch eure Betroffenheit. Ich nehme euch in eure Betroffenheit ernst. Da stecken zwei interessante Sachen drin. Erstens, kennt ihr auch von allen möglichen anderen Gelegenheiten, wo Politiker sich richtig Mühe geben, sich inszenieren, damit prahlen, dass sie Menschen sind wie du und ich. Manchmal gehen sie in ein Bierzelt, manchmal ins Freibad, dann sieht man, wie sie beim Reden sich aufregen und schwitzen, dann ziehen sie Sakko aus und so weiter. Oder machen Home-Stories. Und immer folgt der Logik, das hat er da wunderbar vorgeführt, eben, ich bin so verseucht wie alle anderen auch und mein Sohn irgendwie auch. Da bin ich ganz bei euch. Das wisst ihr alle, wenn ihr mal wieder die Notwendigkeit verspürt, ein bisschen rumzuprahlen im Freundeskreis oder auf Arbeit oder sonst wie unter Bekannten, da müsst ihr, wenn ihr euch in Szene setzen wollt, an euch immer was rausstreichen, was irgendwie was Besonderes ist, was euch unterscheidet. Und weil das immer alle machen, ist das ja auch so schwer und so anstrengend, weiß jeder. Politiker sind die einzigen, die ernsthaft damit angeben, dass sie überhaupt nichts Besonderes sind. Und das ist nicht nur ein bisschen komisch und verräterisch, sondern verräterisch. Das lebt nämlich vom Gegenteil. Sich als normaler Mensch zu stilisieren, das lebt davon, dass man es nicht ist. Hinzustellen und zu sagen, ich eigentlich genau auch keinen Unterschied. Das lebt überhaupt, das hat seinen ganzen Ausgangspunkt vom Gegenteil, beim Gegenteil. Die sind keine normalen Menschen. Und jedenfalls, wenn sie erst noch gewählt werden wollen, dann ist jedenfalls ihr fester Wille, es dabei nicht bewenden zu lassen. Sie wollen eine Besonderheit, und zwar eine, auf die wirklich eine ist, die einen entscheidenden Unterschied darstellt. Sie wollen drauf raus, dass sie die Macht über die Mitmenschen erlangen, die sie so von gleich zu gleich anquatschen. Die wollen aufs Gegenteil von gleich zu gleich raus. Und dafür, und wie genau, das vermittelt sich noch, der Özdemir hat es vorgeführt, das holen wir alles noch raus, stilisieren sie sich erstmal zum Gegenteil. Die wollen, um es jetzt auf diese Frage wieder zurückzubiegen, die wollen sich überhaupt in die Position hieven, die beanspruchen sie für sich und dafür wollen sie die Zustimmung, dafür wollen sie Stimmen einwerben, dass sie eine gesellschaftliche Position mal beziehen, in der sie entscheiden, welche Betroffenheit eigentlich von Belang ist und welche einfach nur hustend immer zum Arzt geht. Die wollen ja überhaupt drauf raus, das ist der ganze Witz an einem Wahlkampf, nachher kommandieren zu können, welche Interessen inwiefern Gültigkeit haben, von höherem Belang sind, unter höherem Gesichtspunkt auch Berücksichtigung erfahren müssen und welche einfach links liegen bleiben und zusehen müssen, eben wo sie bleiben. Und dafür ist das so, da ist das so brutal geständig, dass er sagt, naja, irgendwie bin ich auch einer von euch und deswegen müsst ihr mir glauben, dass ich euch glaube, dass ihr wirklich betroffen seid. Da darf man übrigens auch mal bemerken, wie herablassend, wie anmaßend so ein Mensch auf seine Mitmenschen hinredet. Wenn er zum Arzt geht mit dem Appenarm und sagt, ihr habt tüchtige Schmerzen, da wollt ihr auch nicht von dem hören, ja, du, das kann ich, in deiner Lage möchte ich nicht stecken, das tut sicher doll weh, ich bin auch mal irgendwann hingefallen oder sowas. Bei einem Politiker ist das offenbar eine Tour, ein Mittel zum Zweck. Und zwar aus dem Grund, weil er sich in die Position hieven lassen will von den so angesprochenen per Wahlkreuz, dass er die Macht über sie erlangt, also die Entscheidungsbefugnis, was aus deren Betroffenheit mal werden soll. Und deswegen sagt er, ihr könnt mir glauben, weil nachher, wenn ich an der Macht bin, müsst ihr mir glauben, dass ich es mit euch und mit eurer Betroffenheit wirklich gut meine. Die ganze Glaubwürdigkeitstour, ich habe es euch bei der Merkel ist es vorgekommen mit, ich bin stocksauer. Das ist richtig diese Gefühlsregung. Der Schulz inszeniert sich als einer mit engsten Kontakten in die Parallelgesellschaft handwerkelnder Vanfahrer oder sowas. Alles eine Tour, zu sagen, Ich habe eure Betroffenheit, die habe ich aber sowas von auf dem Schirm. Und das ist überhaupt wichtig bei Leuten, denen man dann wirklich ausgeliefert ist, bei dem, wie sie mit der eigenen Betroffenheit verfahren. Wobei auch klar ist, und das hat sich bei dem Özdemir wunderbar zusammengefügt, dieses glaubt mir mal, dass ich eure Betroffenheit zur Kenntnis nehme und nicht ignoriere. Das ist auch nicht nur aus diesem allgemeinen Gesichtspunkt, weil ich bin dann an der Macht und entscheide, was aus der wird, von Belang, sondern gerade an dem Punkt, so deswegen so eigentlich unerlässlich, von Seiten derer, die er angequatscht haben will als Wähler. Weil er ja noch nicht mal verspricht, und dann tue ich alles dafür, dass ihr mit euren Kindern demnächst in saubere Luft spazieren gehen könnt. Sondern er sagt, ich hab's auf dem Schirm, neben allen anderen Interessen, die ich dann verwalte und frei verwalte auch. Also, was immer ich dann tue, was immer ich zuschlägig oder abschlägig bescheide, ich tue es nicht, weil ich euch vergessen hätte, sondern weil ich euch verantwortlich so und so einrolliert habe in das Ensemble, jetzt ist man wieder da, von Interessen. Also landet er auf seine Weise dann auch wieder von diesem Ausgangspunkt. Mein Sohn ist so verseucht wie deiner. Dabei, dass man ihm Glauben schenken soll, dafür, dass er dann die Macht, die er haben will, in aller Verantwortlichkeit, also ganz frei ausüben wird.
Wäre es nicht möglich, dass Politiker, Leute, oder nicht alle Politiker, aber zumindest manche auch die Macht nicht einfach als Selbstzweck haben wollen, sondern tatsächlich bestimmten Inhalten oder Idealen folgen. Und mit diesem mit dieser Aussage, die der Özdemir da getroffen hat, dass er irgendwie ist wie alle, einfach mehr oder minder intuitiv einem Vorwurf, der vor allem in letzter Zeit auch aus rechter Ecke kommt, begegnet, dass Politiker halt nicht sind wie andere und dass Politiker halt nicht irgendwie Idealen oder bestimmten Überzeugungen folgen, sondern eher einer bestimmten Elite angehören.
Das tun sie nun mal. Und ich wollte auch nicht gesagt haben, die wollen bloß die Macht und verbinden damit nichts. Da habe ich, glaube ich, mehrfach das Gegenteil beteuert. Nur was sie damit wollen. Erstens braucht das offenbar ihr freies Regiment, ihr freies Schalten und Walten über die Gesellschaft. Und zweitens hat es doch von denen aus auch immer einen überhaupt nie verschwiegenen Inhalt. Auch der Özdemir hat doch, oder die Grünen insgesamt, das kennt er auch aus dem, von mir aus, aus dem Streit zwischen Kretschmann, der gleich sagt, lass mich doch mit diesem Luftquatsch in Ruhe, und anderen Fraktionen. Aber der gemeinsame Nenner, nicht auf der dem allen einfach bloß zugrunde liegt, sondern den sie überhaupt so herstellen, besteht darin, Deutschland ist ein Autoland. Und wenn Grüne was grüner Umweltidealismus oder grüner Umweltengagement besteht im Jahr 2017 darin, die deutsche Autoindustrie zu modernisieren. Mit der Aussicht drauf, dass wenn dann alle Atomkraftwerke abgeschaltet sind, auch irgendwie ganz viele Elektroautos rumfahren. Aber dafür, dass das geschieht, weil ja klar ist, Autos werden nicht einfach produziert, sondern die Autoproduktion muss sich lohnen, also auch die Umstellung aufs E-Auto, müssen die deutschen Unternehmen ihre Gewinne machen können. Und da darf man sie nicht überbeanspruchen. Also ist es wichtig dafür, dass demnächst das Gewinnemachen mit emissionsfreien Autos passiert, dass man die dreckemittierenden Autos jetzt nicht über Gebühr angreift. So immer in der Tour des, das ist eine Bedingung, das ist ein Sachzwang. So setzen Sie überhaupt diese Zwecke absolut gültig und machen es zum Sachzwang für jeden, der sich dran abzuarbeiten hat. Irgendein Lebensunterhalt von Leuten, ich will saubere Luft atmen, das ist irgendwie noch nicht als Sachzwang aufgetaucht in der deutschen Politik. Also wird das andere ja wohl auch keiner sein. Oder ich weiß nicht, was du, oder ich habe mal wieder völlig an dir vorbeigeredet. Ja, das ist. Ja. Aber jetzt sag doch noch mal, ob es irgendwas beantwortet hat.
Also ich habe das ja so verstanden, dass die Marktkosten, also wo da so ein Kühl, die alles sozusagen nachstehen, und da will eigentlich
ob es nicht möglich ist, dass er mit diesem sich gemein machen und sich mit sozusagen an die Leute heranwanzen oder wie auch immer zu sagen, ich bin wie ihr, dass er damit halt Vorwürfen begegnet, dass Politiker anders sind als andere. Und darauf hast du geantwortet, du hast gesagt, ja, sie sind anders, weil sie Macht wollen. Das stimmt auch. Klar, sie wollen Macht, aber an sich, wenn man, also würdest du einfach sagen, dass es grundsätzlich verwerflich ist, Machtstreben zu besitzen, also eine Macht über andere Menschen ausüben zu wollen? Verstehe ich dich da richtig, oder?
Jetzt habe ich ausgeführt, welche Gemeinheiten damit notwendigerweise verbunden sind. Zweitens, also auch welche Aufforderung zur Dummheit auf Seiten derer, über die man sie haben will. Wenn man nicht nur die Macht über sie haben will, sondern ausdrücklich noch die Zustimmung dafür. Ich habe mehrfach und dann im Dialog mit ihm versucht, wenigstens zu skizzieren, was das, die politische Hoheit über Deutschland eigentlich damit zu tun hat, dass und wie hier gelebt und gewirtschaftet wird, wie es zusammengehört. Warum soll ich mich jetzt daneben stellen und im Konjunktiv, in irgendeiner Konjunktiv-2-Wolke, im Irreales, mich fragen, ob ich mir vorstellen könnte, das und so weiter und so fort. Wo der Özdemir sagt, was er für einer ist und was er will. Ich muss keine Motivforschung betreiben. Er sagt mir seine Motive frei hin. Es ist mehr die Aufforderung, hört denen mal zu. Ich interpretiere da nicht viel.
Okay, ja, das verstehe ich. Ich habe nur am Anfang hast du das lediglich darauf bezogen, dass du gesagt hast, er macht sich gemein mit dem Volk. Und
was entnimmt man dem?
Und das fand ich jetzt noch inhaltlich noch nicht so weit. Aber wenn du sagst, klar, der legt weiterhin inhaltliche Standpunkte da, die du dann auch darlegst, so, dann ist es natürlich was anderes. Aber an sich zu sagen, ich bin wie ihr und dadurch zu sagen, aufs Gegenteil zu schießen, er ist eigentlich anders und das ist falsch.
Wann hast du denn das nötig? Wann hast du denn das nötig, erstens, und zweitens, für wen ist denn das überhaupt nur ein Argument? Ich habe das, hältst du, wirklich, findest du mich sympathischer, wenn ich dir versichere, ich bin wie du? Ich hoffe nicht.
Ja, außer du wirst halt ständig mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht zu sein wie ich.
Da will ich auch mal wissen, was das für ein Vorwurf sein soll. Es ist doch gar nicht die Frage, und das hat doch einen Inhalt. Die sind was anderes, nämlich das sind die das Kommando über die anderen Leute ausüben. Und das ist ein Gegensatz per se, nur um dir die Frage dann doch mal zu beantworten. Natürlich ist es ein gegensätzliches Verhältnis, anderen Leuten anzuschaffen, was sie zu tun und zu lassen haben. Deswegen braucht es ja auch so viel Hinreden drauf. Einerseits und andererseits lässt gerade, das ist offenbar das Unschlagbare an Demokratie, lassen die immer hinreden, indem, wie sie das tun, eigentlich keine Unklarheit zu. Erstens dahingehend, was sie wollen und zweitens wofür. Das ganze Hinreden auf Glaub mir, vertrau mir. Wer hat denn das nötig, erstens? Und zweitens, für wen ist denn das ein Mittel? Also nicht nur nötig, sondern wer hat denn auch einen Nutzen davon, dass ihm das jemand abkauft? Würden Sie, das war doch mal in Amerika dieser vor vielen Jahren so ein ausgegebener Maßstab, würden Sie diesem Mann ein gebrauchtes Auto abkaufen? Ja, da beim Gebrauchtwagen weiß jeder, in was für eine üble Form des sich Auslieferns an den anderen da vorliegt. Politiker weisen einen sogar immer noch darauf hin, dass es so ist. Dass man dann am Ende nachher, wenn sie gewonnen haben, ihnen wirklich ausgeliefert ist. Sie sagen sogar noch dazu, du darfst von mir nicht erwarten, dass ich einfach mache, was ich will, so wie du es willst, sondern ich habe Höheres im Auge. Und wenn du dein Interesse im Auge hast, dann musst du dessen Standpunkt verlassen und mir vertrauen, dass meine frei ausgeübte Macht die bestmögliche Form ist, wie du überhaupt zum Zuge kommst. Ist da wirklich dann das Spannende, ob der Erdogan, oder nicht, wie heißt der Özdemir, ob der nicht im Prinzip auch ein ganz netter Mensch sein könnte? Und auch irgendwas, was ich vorstellen könnte, dass er irgendwas Idealistisches will und bloß aus Versehen der Menschheit immer so unverschämt kommt. Aber nochmal zurück auf die Frage von ihr, die ich mit einer Zurückweisung beantworten will oder beantworte, indem ich da wieder hinbiege. Erstens quasi über dieses logische, über dieses logische Gesetz quasi der praktischen Vernunft müssen wir uns nicht groß unterhalten, dass Nichtwählen irgendwas wäre oder sowas oder was bewirkt. Wenn man nichts tut, dann tut man halt nichts. Zweitens, nimm doch das mal als Leistung dieser herrlichen Einrichtung namens Wahl. Die lässt einem genau diese beiden Alternativen. Die eine ist, man lässt sich drauf ein. Man verwandelt alles, was man selbst von der Welt und den Verhältnissen, in denen man sich umtreibt, will, in die ganz andere Frage, wie sollen eigentlich die Herrschaft über mich regieren? Und alles reimt sich dann immer drauf, die soll halt regieren und zwar frei, nach ihren Maßstäben. Und dann findet man irgendwelche Unterscheidungsmerkmale an denen, die sich zur Wahl stellen, unter diesem Gesichtspunkt. Und die andere Alternative ist, per Wahl, dass man nicht hingeht und dann auch regiert wird. Aber das ist eine Leistung, das ist, wenn so regiert wird, wenn mit Wahlen regiert wird, dann würde ich das auch schwer dieser Institution Wahl zur Last legen. Es ist ihr Resultat, richtig nach der Arithmetik, die dann gilt, welche Stimmen dann erstens ausgezählt werden, zusammenaddiert und wer dann in die Regierung kommt, das ist noch nicht mal einfach so, wen haben die meisten gewählt, sondern wie finden die sich nachher zusammen. Es soll ja gerade in der Bundesrepublik diese Minderheitenpartei vom Lindner, die gewesen sein, die am längsten in der Regierung war. Immer mit 5% das Zünglein an der Waage. Na gut, dann ist das die Wahl. Die ermächtigt diejenigen, die die Stimmen haben, dazu unter sich auszumachen, wer dann die Regierung ist, wer die Opposition darstellt. Und die Regierung, und das macht ja überhaupt das Gewähltwerden so attraktiv, das ist natürlich nicht die Regierung, also das ist nicht einfach das Regiment über die einen gewählt haben oder überhaupt diejenigen, die zur Wahl gegangen sind, sondern über das ganze schöne Volk. Dann schließt das aber ein, dass wenn man nicht zur Wahl geht, womöglich sogar mit lauter komplizierten Gedanken, mit jetzt zeige ich es Ihnen, jetzt gehe ich mal so richtig, jetzt gehe ich einen ganzen Sonntag lang nicht zur Wahl. Mal erstens auch keine Mitteilung gemacht hat, sondern bloß nicht hingegangen ist. Und zweitens, Montagmorgen sich an alle Gesetze genauso halten muss wie die anderen Gestalten, die einem in der U-Bahn immer einen Platz wegnehmen. Nein, nicht wählen ist nicht. Damit schummelt man sich nicht aus der Zumutung, die Wahlen sind. Das Mittel derer, die regieren, sich fürs Regieren die Zustimmung der Regierten einzuholen und sich von jedem Schein von Verpflichtung zu befreien. Also, jetzt habe ich mal wirklich dir eine Frage beantwortet. Wenn auch sicher nicht zu deiner Zufriedenheit. Doch, doch.
Du wolltest dich noch mal was fragen in dem Zusammenhang von wegen verpflichtet sein.
Du musst laut reden oder das Mikro abwarten.
Ich wollte dich noch was fragen bei der Gelegenheit, weil mir das wirklich nicht klar ist. Also ich teile deine Auffassung von wegen keinem verpflichtet und zwar, aber sich doch selber ihrem Gewissen, ne, ob du da nochmal was zu sagen kannst, von wegen, dass sie ihrem Gewissen verpflichtet sind als Dienstleistungspersonal, also ich würde die eher so ins Dienstleistungsgewerbe einordnen wollen, Dienstleistungen am Volk und an der Nation. Und da wollte ich nochmal von dir wissen, wie das da aussieht, von wegen, aber doch ihrem Gewissen verpflichtet. Das ist mir nicht so richtig klar.
Ich weiß nicht, ob das... Nimm doch erstens auch das mal als Klarstellung. Keinem Wählerwillen oder sowas. Das ist ja der Wählerwille, das ist ja sowieso immer so eine sehr, sehr seltsame Erscheinung. Wenn sich in irgendeinem, wie es heißt, dann Koalitionspoker, dann doch irgendeine Jamaika-Koalition bildet, dann war das der Wählerwille. Der Wählerwille wollte schwarz, aber mit ein bisschen grün. Das hat sich zwar kein Schwarzwähler und kein Grünwähler so gedacht, aber er kriegt es dann gesagt. Deswegen ist ja auch sinnreicherweise immer dieses Feld neben den Parteien, das ist ja so klein und rund oder ich weiß nicht, ob es inzwischen eckig ist und es passt genau ein Kreuz rein. Und wer das nicht kapiert hat, und dann doch noch irgendwie hinschreibt, wie er es meint, womöglich, der hat sich insofern keinen Gefallen getan, als dass dann sein Wahlzettel unter ungültig abgeheftet wird. Merkt man, wie schon das Stimme dazu zu sagen, auch schon ein ziemlicher Euphemismus ist. Gut, jedenfalls, dann haben die Freiheit zu regieren und das wird eigens in der Verfassung festgehalten als die Freiheit der Abgeordneten und sogar ihre Pflicht. Also diese Freiheit als moralische Pflicht der Abgeordneten. Die sollen nicht nur, die brauchen sich nicht, sondern die sollen und die dürfen sich nicht irgendwelchen Motiven verpflichtet fühlen, aus denen heraus sie gewählt worden sind. von deren Kenntnisnahme sie ja Gott sei Dank durch das ganze Prozedere der Wahl sowieso geschützt sind. Ja, also der Wahlzettel selbst ist ja gerade die wunderbare Annullierung aller Motive. Da bleibt ja wirklich nur noch ein Kreuz da dann übrig. Und ob ich das Kreuz meinetwegen bei der Linkspartei mache, weil ich denke, die ist gut zu Ausländern oder Flüchtlingen, oder ob ich das Kreuz bei der Linkspartei mache, weil ich denke, na, da ist eine, die ist ein bisschen vernünftiger, die ist mehr wie die Wagenknecht, die sagt auch, kriminelle Ausländer sollen raus. Das ist dem Kreuz irgendwie dann nicht anzusehen und das ist der ganze Witz. Es soll ihm nämlich nicht anzusehen sein. Und das alles drückt die Verfassung in ihrer lyrischen Art aus, als so sollen auch die Parlamentarier ihr Mandat begreifen, nur ihrem Gewissen verpflichtet. Und dass der Inhalt des Gewissens, dass es der Nation und dem Volk als Ganzes gut geht, davon darfst du einfach getrost ausgehen, dass die Väter und Mütter des Grundgesetzes schon so gedacht haben. Aber nochmal, der Mensch, wie er geht und steht mit seinen materiellen Interessen, ja, der mischt sich aus. Dafür ist die Wahl das perfekte Mittel. Sich ausmischen als freiwillig, sogar bewusst vollzogenen Akt, die sollen es machen. Die sollen über mich regieren. Volk ist überhaupt das, ist diese Abstraktion mit diesem Inhalt. Deswegen stimmt es nicht, dass Wahlen am Volkswillen vorbei verlaufen, sondern anders als in einem Wahlergebnis, dessen speziellen Inhalt und Konsequenzen dann die festlegen, die die Macht haben, einen anderen Inhalt hat Volkswillen nicht und kann ihn auch gar nicht haben. Weil Volk ja sowieso, das ist die kollektive Zustimmung dazu, regiert zu werden. Insofern bringt Demokratie auch die trostlose Abstraktion Volk sehr gut auf den Punkt. Und dann erfährt das Volk von denen, die Macht haben, über es, worin der Wille besteht. Habt ihr übrigens mitgekriegt, was die Weidel dazu gesagt hat? Von der AfD. Jetzt, wo wir mal ins Reden gekommen sind. Was hat die? Es ist wie, als ob die bei der FDP, wo der Lindner so richtig konstruktiv andockt. Die beiden haben richtig als Tandem diese Dialektik von Freiheit der Macht und Verpflichtung auf ihren politökonomischen Inhalt. Das ist die Selbstverpflichtung auf den politökonomischen Inhalt namens deutscher Kapitalismus. Für den will die Politik die Freiheit. Und das haben beide so wunderbar an dieser Dieselfrage vorexerziert, wie abgesprochen. Der Lindner sagt, die Politik muss sich doch frei dazu stellen, zu diesen Schadstoffen. Die darf doch nicht so tun, als ob sie irgendwelchen Sachzwängen ausgeliefert wäre und dann macht sie am Ende davon noch was abhängig. Nein, die soll sich frei dazu stellen, dass es ihr Machwerk ist. Und freiheitlich-demokratisch ist ja seine Partei, hat das F-Wort gleich vorne drin und dafür wollen wir gewählt werden. Die Weidel sagt, ja, es ist ja auch so, wenn man mal nachliest, in deutschen Fabriken und Büros, da sind ungefähr 30- bis 100-fach höhere Feinstaubwerte erlaubt als auf der deutschen Straße. Und es war wieder arschklar, wie sie es meint. die Lungenfachfrau qua Patriotismus sagt den Leuten auf den Kopf zu, wenn in deutschen Fabriken so giftig gewirtschaftet wird, wie gewirtschaftet wird, dann kann es doch nicht sein, dass der Deutsche mit seiner Luft nicht im Reinen ist, sozusagen, wenn er auf der Straße spazieren geht. Die sagt richtig, die sagt den Inhalt der Freiheit, die der Lindner einfordert, die sagt den Inhalt dazu. Und zwar ekelhafterweise, in der Form, damit entspricht sie dem, was die Leute wollen und brauchen. Die führt richtig vor, dass welche Freiheit die Politik verlangt, wenn sie das Volk zur Wahl antreten lässt. Darüber entscheiden zu lassen, was hier gesund ist und was nicht. Von welcher Luft der deutsche Landsmann zu leben hat. Und wenn der deutsche Arbeitsmann immer davon lebt, dass er dafür arbeitet, dass deutsche Diesel in der ganzen Welt exportiert und auf deutschen Straßen rumfahren, dann darf man ihn doch nicht mit sich selbst in Zwist bringen durch die Erfindung, man könnte die schöne heimatliche Luft nicht atmen. Das ist eine schöne Vorführung, die Gleichung von Patriotismus und Lungenheilkunde, so ungefähr. Aber das Harte daran ist, dass sie vorführt, dass der Inhalt von was ist denn gut und schlecht für die Leute, das ist die Definition derer, die die Macht dazu haben und die dafür die Macht wollen und die glatt noch damit angeben und das zum Argument machen wollen, dass man ihnen diese Freiheit gibt. Das haben wir sie ja doch fast alle durchgenudelt. Das, was sie immer sagt. Sie sagt erstens, da die Verquickung der Dobrindt und die Autokonzerne und der Wiesmann und die Regierung und so weiter. Das ist einerseits das, was Linke für Opposition halten. Der Regierung immerzu nachzuweisen, dass sie nicht regiert, sondern selber regiert wird von volksfremden Interessen. Und das Zweite, das war so lustig, die Autokonzerne sagen doch, wir können diese Umrüstung nicht bezahlen, die technischen und so weiter. Und was wir machen können, sind so gestaffelte Rückkaufprämien, da ist schon diese Gebrauchtwagen in Zahlung, diese Kaufprämien für Altautos. Da hat die Klassenkämpferin Wagenknecht, die ja weiß, das Parlament ist die Tribüne des Klassenkampfs, hat man gelernt irgendwo, die weiß, der Klassenkampf, der heutzutage in Deutschland tobt, der findet zwischen den Hubraumklassen von Altautos statt. Und da hat sie nämlich entdeckt, dass die Besitzer von den großen Hubräumen sogar noch bei der Kaufprämie bevorteilt werden. Und das wäre ein Skandal. Und jedes Rausreden auf, das können wir uns nicht leisten, seitens der Konzerne, kann sie, weil sie ja auch VWL studiert hat und immer weiß, wo sie nachlesen muss, damit widerlegen, dass laut Statistik, ich weiß nicht, die großen deutschen Automobilkonzerne 2- bis 3-stellige Milliardenbeträge an reinem, glaube ich, Nachsteuergewinn, also so richtig bombastisch verdient haben in den letzten Jahren. Da sollen die mal nicht so tun, als ob sie sich das nicht leisten können. Und das ist, einerseits ist es, hat es was Putziges. Weil man muss ja dann richtig sagen, wie schön, dass sie so beschissen und mit dem Beschiss auch noch kräftig Gewinn gemacht haben, sodass das jetzt zur Verfügung steht, was man umverteilen kann. Das weniger Putzige, das weniger Milchmädchenmäßige an dieser Rechnung, immerzu sich zum Reichtum, den es gibt, mit den Konsequenzen, die offenbar in dem notwendig begründet liegen, worin er eigentlich besteht und mit welchem Zweck er geschaffen wird, für wen. Das immer umzumodeln in, das ist alles bloß eine Verteilungsfrage, die natürlich der Staat in seine Hände nehmen muss. Das weniger Lustige ist, dass, wenn man sagt, das können die Konzerne sich doch locker leisten, das ja auch eine Art ist zu sagen, dass die sich das leisten können, ist aber auch die Bedingung jedes Umgangs damit. Der große Fetisch, für den die wirklich die hochhackige, zweibeinige Personifizierung ist, heißt Finanzierbarkeit. Realismus, einerseits sagen, nichts von dem, was es an Schändlichkeiten oder aufgespießten Missständen gibt, müsste sein. Wären quasi alle vom Himmel gefallen, haben nichts mit dem zu tun, wie gewirtschaftet wird und so weiter. Aber dann man kann es alles ummodeln, sind sie die akribischsten Verfechter davon, dass Finanzierbarkeit das Knockout-Kriterium schlechthin ist. Und Finanzierbarkeit hier gleich in der ganz harten Variante, das streicht keine von den Rechnungen durch, die in diesem Land gelten. Ja, auch so kann man sich dafür stark machen, dass diese Rechnungen aber zu gelten haben. Also, 27.09. und 4.10. hier im Mehringhof, jeweils kleinere Veranstaltungen, also in kleinerem Rahmen der KK-Gruppe Nett, zu dem Thema, zu allem, was heute nicht nur offen geblieben, sondern eröffnet worden ist an Nachfragen oder Unklarheiten oder Einwänden. Gut, also...